Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sei, sehe, was passiert im Platz.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ein Trainer ist kein Idiot und ihr seid auch kein Idioten, denn ihr hört den Rasenfunk, die Schlusskonferenz, und damit habt ihr alles richtig gemacht. Wir reden über den Bundesligaspieltag. Das ist in diesem Fall der 6. Ich heiße Max Jakob Ost, der @genetzer bei Twitter, bin euer Moderator und ich habe zu Beginn 3 hervorragende Gäste mit dabei, die ich euch gerne kurz vorstellen mag. Zum einen Markus Bark, freier Sportjournalist, unter anderem für die Sportschau unterwegs, bei Twitter als @artus69. Hallo Markus, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
Guten Morgen, ich grüße dich.
Womit auch klar wäre, wann wir das hier aufzeichnen, aber wer weiß, ob diese Information nicht vielleicht noch wichtig wird. Ich glaube, wir alle haben Kaffee vor uns. Außerdem mit dabei, mit seiner Rasenfunk-Premiere, da freue ich mich unheimlich, denn wir haben es schon ganz, ganz oft probiert und jetzt hat es endlich mal geklappt. Marc Hagedorn, Sportchef beim Weserkurier, bei Twitter als @mark_c_hagedorn. Hallo Marc.
Hallo Max, ich freue mich auch dabei zu sein, gerade jetzt in dieser Phase, wo es über Werder ja bestimmt auch einiges zu erklären gibt.
Oh ja, das wird heute einer unserer Schwerpunkte werden. Und einen weiteren Schwerpunkt legen wir bei der TSG aus Hoffenheim. Die kam nämlich zuletzt auch ein bisschen zu kurz in der Schlusskonferenz und deshalb habe ich mir den Julian Ritter eingeladen, TSG-Blogger auf neureich-bimbishausen.de und euch Rasenfunkhörern bestimmt auch schon bekannt, bei Twitter als @bimbishausen unterwegs. Hallo Julian, schön, dass du mit dabei bist.
Guten Abend.
Womit du die ganze Storyline von wegen wir nehmen morgens auf wieder durchbrochen hast. Das hat die Hörer jetzt verwirrt. Sehr schön. Dann lasst uns gleich mal einsteigen. Wir wollen über den Spieltag reden und es gibt auch einiges zu besprechen. Beginnen wollen wir eben mit jenem Spiel TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Und da kann ich mich jetzt zurücklehnen und einfach sagen, Julian, welche Dinge sind dir denn im Spiel aufgefallen, die für uns alle wichtig sind?
Ich könnte sagen, in Anlehnung an Trapattoni, auch Gisdol ist kein Idiot. Was ich bei dem Spiel gesehen habe, war vor allem eine ganz klare Einstellung auf den Gegner. Der Kernaspekt, den ich jetzt beim BVB, den sich beim BVB am Anfang der Saison so rauskristallisiert hat, denke ich, war ja, dass sie sehr oft ihr Spiel über die linke Seite aufgezogen haben, dort kombiniert haben, dort den Gegner versucht haben zu überspielen und dann früher oder später kam eine Verlagerung über rechts dazu, die dann kurz vor dem Abschluss eingestreut wurde. Und dagegen hat Hoffenheim sich sehr gut eingestellt, hat 3 defensive Mittelfeldspieler aufgestellt, die sich alle 3 nach rechts orientiert haben, also die alle 3 kaum die Mittellinie, kaum eine gedachte vertikale Mittellinie nach links mal überquert hätten. Dazu gab es Süle, der klar der stärkste Hoffenheimer Innenverteidiger ist, der zum ersten Mal in dieser Saison den halbrechten anstelle des halblinken Innenverteidigers gespielt hat, der also auch sich darauf angepasst hat. Es gab erstmals in der ganzen Saison überhaupt Umstellungen in der Viererkette. Bisher hatte immer Torwart, Viererkette und Schwegler davor durchgespielt. Dieses Mal kamen Bicakcic und Toljan ins Spiel. Bicakcic hat mehr Zweikampfhärte sicherlich und kam deshalb für Scher ins Spiel. Und Toljan kam auf links, der defensiv sicherlich stärker ist als Kim, der sicherlich durch seinen Offensivdrang eher auffällt. Und der Hauptaspekt, der mir am besten gefallen hat, war Jonathan Schmid, der quasi ohne Zusammenhang zum restlichen Mittelfeld einfach immer an der linken Außenseite geklebt hat, immer die Breite gehalten hat, immer für die Möglichkeit einer Dortmunder Verlagerung schon mal von vornherein die Seite belagert hat, oft sich mannorientiert auf Ginter orientiert hat und zusammen mit Toljan eigentlich Ginter und Reus über das gesamte Spiel nicht zur Entfaltung hat kommen lassen. Offensiv hat er eine Art Linksaußen gespielt, der dann zusammen mit Volland und Vargas, die vor diesem Dreimittelfeld agiert haben, dann die Angriffe initiiert hat. Und ich würde eigentlich sagen, dass Hoffenheim quasi ein 4-3-2 gespielt hat und Schmid. Also es war eine Viererkette, es war ein Dreimittelfeld, es waren 2 offensive Mittelfeldspieler und Schmid hatte mit dem Ganzen nichts zu tun, es ist einfach die linke Außenbahn. Im Angriff war er Linksaußen, in der Abwehr war er ein 5. Verteidiger. Eine wichtige Rolle hat dann natürlich Schwegler eingenommen, der als Sechser die Lücken stopfen musste zwischen diesem Dreimittelfeld, das sich immer nach rechts orientiert hat, und Schmid auf dem linken Flügel, was er sehr gut gemacht hat. Und vorne hat mit Volland und Vargas das Pressing ziemlich gut funktioniert. Es gab viele tolle Balleroberungen, es gab viele gute Umschaltmomente, tolle Überzahl Überzahl Kontersituationen und durch Rechtslastigkeit der TSG mit diesem Dreier-Mittelfeld kam es dann auch oft dazu, dass Rudi frei war, was dann auch letztlich zum 1:0 geführt hat.
Also jetzt hast du das taktisch wunderbar seziert. Stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, war das jetzt dann tatsächlich ein singuläres Ereignis? Dortmund lag euch ja auch in der Vergangenheit als Gegner eigentlich immer. Selbst wenn viele Spiele verloren gingen, war es oft knapp und gar nicht oft so gerechtfertigt. War das jetzt singulär, weil ihr euch sehr gut auf den Gegner eingestellt habt? Oder erkennst du da jetzt, dass Gisdol grundsätzlich was an der Stabilität und der Auslastung der Mannschaft verändert hat?
Ich sehe nicht, dass Gisdol grundsätzlich was an der Stabilität verändert hat, weil ich eigentlich den Eindruck hatte, dass diese Stabilität in der Saison bisher schon da war. Also wir sind jetzt heute, sprechen wir am ersten Tag seit über 2 Jahren, in dem die TSG auf einem Abstiegsplatz steht. Und von der Übernahme, von der Saison, in der er übernommen hat, abgesehen, ist das unter Gisdol das erste Mal, dass Hoffenheim überhaupt mit einem Abstiegsplatz in Kontakt ist. Aber trotzdem, ich erinnere mich noch gut an die Zeit vor Gisdol, an die Saison mit Babbel und Kurz, was da für ein Grottenfußball gespielt wurde. Und von diesem Gekicke sind wir sehr weit entfernt. Hoffenheim ist deutlich besser, als der Tabellenstand sagt, sowohl bezüglich des Potenzials als auch bezüglich der bisher gezeigten Leistung. Es ist nicht so grotesk wie beim VfB, dass man eigentlich in jedem Spiel überlegen war, aber es war doch jedes einzelne Spiel knapp. Man hat die Möglichkeit gehabt, eigentlich jedes Spiel zu gewinnen. In 6 Spielen ist Hoffenheim 4-mal 1:0 in Führung gegangen und das war nie irgendein Stolpertor, sondern immer herausgespielte Tore. Das war gegen Bayern gab es bei 1:1 in Überzahl 11 Meter, man hätte das Spiel gewinnen können. Gegen Darmstadt hat man keine Chance von Darmstadt zugelassen und mehrere Chancen wurden auf der Linie geklärt. Gegen Bremen ist man dran am 2:1 und verliert dann in der Nachspielzeit plötzlich noch. Gegen Mainz gab es auf beiden Seiten kaum Chancen und Mali macht halt alle rein. Also da ist schon auch ein bisschen was zusammengekommen, um Hoffenheim trotz dieser bisher gezeigten Leistung überhaupt in diese Tabellensituation zu bringen.
Jetzt haben wir mit dir logischerweise einen Schwerpunkt auf Hoffenheim und ich würde gerne die anderen beiden noch mit dazu holen und mal die Frage an Marc stellen. Dortmund hatte allerdings jetzt auch nicht wirklich seinen besten Tag.
Ja, ich glaube, also erstmal muss man vorab sagen, finde ich, das, was in Dortmund passiert ist, Wahnsinn in dieser Saison. Also wenn man sich die letzte Spielzeit vor allen Dingen vornimmt und damit vergleicht, für mich ehrlich gesagt nur eine Frage der Zeit, wenn jetzt Dortmund eine Ergebniskrise bekommt, also ein 1:1 in Hoffenheim, ehrlich gesagt halte ich das nach wie vor für ein absolut akzeptables Ergebnis, auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund oder vor den Gründen, die Julian geschildert hat, dass Hoffenheim mit Zeit genügt hat, auch ja drin besser ist als der Tabellenplatz in dieser Saison. Also da stehen Mannschaften wie Hannover oder auch Augsburg zurzeit mit etwas mehr Recht da unten als die Hoffenheimer. Und von daher finde ich es erstmal überhaupt nicht so dramatisch, dass Dortmund da jetzt das erste Spiel mal nicht gewonnen hat. Aber klar, ich weiß es nicht, also woran es jetzt gestern gelegen hat, schwer zu sagen, also mit Sicherheit auch am Gegner. Dortmund hat aber auf der anderen Seite ja auch durchaus Chancen gehabt und hätte das Ding ja auch gewinnen können, also von daher ja, ist es schwer für mich einzuschätzen, ob der Dortmunder Auftritt jetzt gemessen an den anderen Spielen nun unterdurchschnittlich war oder ob es einfach ein sehr ordentliches Fußballspiel insgesamt gewesen ist und da würde ich dann aber doch auch schon beide Mannschaften zusammenzählen.
Markus, wir hatten dazu auch eine Frage von einem Hörer, der gesagt hat, ihm scheint, dass der Spielaufbau sehr stark an Gündogan hängt bei Dortmund und die Einwechslung von ihm für Reus hat sehr viel gebracht im Spiel nach vorne. Du siehst ja Dortmund auch häufig im Stadion. Ist dir das auch aufgefallen? War vielleicht die sanfte Rotation, die Tuchel gemacht hat, dann doch der Schlüssel dazu, dass es nicht zu mehr gereicht hat?
Ob das der Schlüssel war, kann ich jetzt nicht sagen. Ich war gestern in Schalke und habe mich, als ich die Aufstellung gesehen habe, auf jeden Fall sehr gewundert. Eigentlich noch mehr, dass Mkhitaryan nicht dabei war, weil das einer der Gründe war, warum die Dortmunder in den vergangenen Wochen wirklich auch gut gespielt und auch gewonnen haben. Was der Julian eben gesagt hat, ist ja genau richtig. Das war also schon stilprägend. linke Seite, Dreiecke bauen, Kurzpassspiel, den Ball halten und dann die Verlagerung auf rechts, wo Ginter tatsächlich häufig sehr frei war. Und dieser Mkhitaryan, der ja, das ist wahrscheinlich schon häufig erzählt worden, sehr sensibel ist, der wird natürlich jetzt nicht zusammenbrechen, dass er mal draußen gesessen hat, aber ich sehe ehrlich gesagt nicht den Grund, warum er jetzt eine Schonung kriegt. Ich hätte ja dann eher gedacht, dass er vielleicht gegen Darmstadt oder in der Europa League dann nächste Woche eine Schonung kriegt. Aber warum man jemanden da schont, der so gut drauf ist, und man muss ja bei Mkhitaryan immer noch aus Dortmunder Sicht sagen, endlich mal gut drauf ist über längere Zeit. Aber zurück zu Gündogan, klar. Gündogan ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem Gündogan der vergangenen Saison. Enorm wichtig für das Spiel, weil er sehr ballsicher ist, passsicher ist und gut abgesichert wird von Weigel, das muss man natürlich auch sagen. Deshalb kann er viel aufbauen. Was dazu kommt, ist ja jetzt nicht so, dass Castro in einer ähnlichen Verfassung ist wie andere Mittelfeldspieler in Dortmund. Da war die ersten Monate oder Wochen enttäuschend. War ja auch selber enttäuscht von sich nach dieser schlimmen Halbzeit da in Norwegen. Und von daher hat mich das gewundert. Aber ich habe das Spiel nur in Ausschnitten gesehen. Dass sowas passiert in den ersten Wochen dann irgendwann mal, dass es nicht so gut läuft. Und die erste Halbzeit muss ja wirklich ziemlich grottig gewesen sein im Vergleich zu den vergangenen Leistungen.
Kann man so sagen. Und auf der anderen Seite eben haben wir jetzt auch schon angesprochen, ein sehr gut eingestelltes Hoffenheim. Mich hat Julian an der Stelle vor allem Sebastian Rudi überrascht. Ich habe den selten so offensiv stark erlebt. Also jetzt nicht nur, weil er das Tor geschossen hat, sondern wirklich, ich glaube, bei allen Kontern, die ihr gespielt habt, ausgenommen einer von Vargas, war Rudi immer in vorderster Front mit dabei. Ist das jetzt etwas, was mir als jemanden, der nicht alle Hoffenheimer Spiele über 90 Minuten sieht, jetzt erst aufgefallen ist und das war schon die ganze Saison so oder war das in diesem Spiel auch ein bisschen besonders?
Kann dir nicht groß aufgefallen sein, weil Rudi, glaube ich, erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf stand. Das heißt, er hatte noch gar nicht so viel Zeit, um in so vielen Offensivsituationen aufzutauchen. Bei aller Freude, die ich am Spiel von Rudi regelmäßig habe, muss man schon sagen, dass er nicht zu den konstantesten Spielern gehört und dass er durchaus starke und schwache Tage hat, die sich abwechseln. Und wir hatten sicherlich gestern einen starken. Mhm.
Na, sei ihm ja gegönnt und kam zur richtigen Zeit. Dann haben wir auch von den Hörern noch angesprochen, noch so ein kleines Nebenthema. Ich rede eigentlich nicht so gerne über Schiris. Ich finde das immer ein bisschen schwierig und das sollen lieber die Colinas Erben machen. Aber wir haben zum Beispiel vom Twitter-Nutzer 78 war schön die Anmerkung bekommen, er mag das Modell der TSG nicht wirklich, aber Gistors Aussage zu zweierlei Maß sprechen ihm aus der Seele. Bezüglich Bayern-Bonus und Pep. Magst du uns noch mal kurz erzählen, um was es hier eigentlich geht und dann vielleicht deine Meinung dazu?
Ja, also es gab zu Beginn der zweiten Halbzeit, so um die 50. Minute, gab es eine Hoffenheimer Umschaltsituation, wo der Ball schnell in die Spitze gespielt wurde. Und dann war Vargas mit dem Ball frei vor dem Torwart durch und also wirklich mit 10, 20 Metern Abstand von den Abwehrspielern. Und dann wurde aber auf Abseits entschieden. Und Gistol hat sich fürchterlich aufgeregt über diese Entscheidung, ist zum Linienrichter gerannt, hat ihn kurz am Arm gepackt und hat ihn entgeistert irgendwas zugeflüstert. Er hat ihn angesehen und hat ihm angebrüllt. Irgendwas zwischen angesprochen und angebrüllt, würde ich sagen. Und er hat sich dann aber sofort wieder zurückgezogen danach. Und daraufhin wurde er auf die Tribüne verwiesen. Nach dem Spiel hat er dann darauf angesprochen, gesagt, dass er sehr erbost ist darüber, dass ein Trainer wie Pep Guardiola das ganze Spiel rumhampeln darf, den vierten Offiziellen oder Linienrichter umarmen darf, an Bibiana Steinhaus seine Hände hat und wenn Gistol einmal den Linienrichter anfasst, muss er sofort auf die Tribüne. Das ist, denke ich, eine Aussage, mit der er sich erstmal in der Öffentlichkeit geschaffen hat und erstmal ein breites Kopfnicken in der Öffentlichkeit, weil ich denke, dass vielen aufgefallen ist, wie viel sich Guardiola gegenüber den Schiedsrichtern erlaubt. Andererseits weiß ich weder, was er in der Situation zum Linienrichter gesagt hat, noch was er bisher in dem Spiel gemacht hat. Deswegen würde ich mich in der Bewertung, ob es richtig war, ihn auf die Tribüne zu schicken, erstmal zurückhalten.
Mhm. Auf jeden Fall interessant, dass da so ein Nebenschauplatz aufgemacht wird. Und wir hatten noch einen anderen Nebenschauplatz, den wir auch zumindest kurz mal ansprechen sollten. Es gab einen Fanboykott der Fans von Borussia Dortmund, beziehungsweise der organisierten Fans. Und da du auch einen sehr langen Blogbeitrag dazu geschrieben hast, weiß ich, dass du in dem Thema drin bist. Magst du uns noch mal kurz da alle reinholen, die das nicht so mitbekommen haben? Um was ging es da eigentlich?
Zu der Saison hat Hoffenheim die Top-Zuschläge für die Spiele gegen Dortmund und Bayern massiv erhöht für die Sitzplatzbereiche. Das betraf ausdrücklich nicht die Stehplatzbereiche, sodass ein Gästesitzplatz für Bayern und Dortmund-Fans hat 55 Euro gekostet. Im Vergleich dazu kostet es in der billigsten bei Spielen ohne Top-Zuschlag, glaube ich, 25 Euro. Das war eine relativ aggressive Preiserhöhung. Sie ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Also es gab in den letzten Jahren bei Spielen gegen Dortmund und Bayern hat man immer wieder sehen können, dass solange es die Top-Zuschläge in der Größenordnung nicht gab, viele Karten eben zu den günstigen vom Verein angebotenen Preisen aufgekauft wurden und dann über Zweitmärkte weiterverkauft. Und dann hat man sicherlich das halbe Stadion in den gegnerischen Farben erlebt. Das wurde dieses Mal deutlich eingedämmt durch die Preispolitik. Das Stadion war trotzdem halbwegs voll, bis auf die Gästesitzblöcke, die aufgrund des Boykottaufrufs der Aktion Kein Zwanni für den Steher zu großen Teilen, also die Sitzplätze zu weiten Teilen leer geblieben sind im Gästeblock. Der Verein hat dann, nachdem alles abgewickelt, nachdem alle Karten verkauft waren, nachdem der Vorverkauf beendet war, reagiert und gesagt, dass man das für einen Fehler hält und dass man die Mehreinnahmen aus diesen Top-Zuschlägen im Gästebereich einem Fanprojekt des BVB spenden wird und in Zukunft sich für eine moderatere Preispolitik einsetzen wird, dass man in dem Fall über das Ziel hinausgeschossen sei und das in Zukunft ändern werde.
Mhm. Also war es im Prinzip der Versuch, über die Preisschraube zu verhindern, dass mehr Dortmund-Fans sich über den Zweitmarkt Karten holen, einfach aus der Überlegung heraus, vermutlich ist ein Hoffenheim-Fan mehr bereit für ein Spiel gegen Dortmund zu investieren, als vice versa ein Dortmund-Fan ein Spiel gegen Hoffenheim. Das muss ja irgendwie so die Überlegung gewesen sein.
Nee, ich will das gar nicht als Hauptaspekt. Das ist, denke ich, ein absoluter Randaspekt. Ich denke, okay. Der Hauptpunkt ist, dass es für die Spiele gegen Dortmund und Bayern einfach einen viel größeren Absatzmarkt gibt. Dass man und als Verein eben vor die Entscheidung gestellt ist, ob man das völlig ignoriert und die Karten trotzdem zum gleichen Preis verkauft und damit einen Margen für Schwarzhändler ermöglicht oder ob man als Verein selber die Preise, die auf dem Markt später, die ohnehin von der Nachfrage her gerechtfertigt sozusagen sind, ob man die direkt erhebt und das Stadion selber ausverkauft. Es scheint da ja einen Konsens zu geben in der Bundesliga. Ich denke, man kann an den Gästeplatzkontingenten, die häufig ausverkauft sind bei großen Vereinen wie Dortmund oder Bayern, sehen, dass die Vereine absichtlich die Preise unterhalb dessen ansetzen, was einzunehmen möglich wäre, dass das ein Konsens unter den Vereinen ist, dass man diesen Fans den Zutritt ins Stadion zu günstigen Preisen ermöglichen will, obwohl man mehr einnehmen könnte. Hoffenheim hat sich da ein bisschen, hat versucht, diesen Konsens ein bisschen aufzukündigen, wurde dafür angegriffen und hat gesagt, okay, war ein Fehler, machen wir nicht mehr.
Mhm. Was ja auch dann eine gute Reaktion ist. Gibt es denn, Marc, bei Werder einen Topspielzuschlag?
Für einige Spiele ja. Es gibt drei Kategorien. Es gibt einmal die Topspiele, klar, Bayern, Dortmund, auch Schalke. Dann gibt es sozusagen den mittleren Bereich und dann gibt es nochmal, Augsburg, Ingolstadt, diese Größenordnung. Also man kann sich grob an der Tradition der Clubs beziehungsweise an der Tabellensituation da, glaube ich, ganz gut orientieren und sich vorstellen, wer da in welche Kategorie fällt.
Mhm. Ja, irgendwie ein schwieriges Thema. Ich erinnere mich, als ich Praktikum bei Elf Freunde damals gemacht habe, 2008 war das, habe ich mir natürlich auch ein Spiel der Hertha angeguckt und musste dann Topspielzuschlag zahlen gegen den VfB. Und es war, ich glaube, ein 0:0. Naja, egal. Kommen wir zurück zur TSG, wenn wir jetzt den Julian schon mal da haben. Wir haben viele Fragen bekommen und eine Frage, die jetzt schon die ganzen letzten Folgen immer wieder auch von Gästen gestellt wurde, bezieht sich auf einen speziellen Transfer, nämlich Kevin Kurani. Und ich habe immer ein bisschen Bauchschmerzen damit, ihn jetzt schon abzuschreiben, einfach weil ich von mir nicht behaupten kann, dass ich in der russischen Liga viel von ihm mitbekommen hätte. Jetzt haben wir ihn natürlich aber auch schon in ein paar Spielen gesehen und ich habe mit dir einen Experten hier. Jetzt sag mir doch einfach mal, was ist denn von diesem Transfer zu halten und wie hat er sich bisher bezahlt gemacht?
Ich würde ihn ganz gerne in die Gesamtsituation, in die gesamte Transfersituation ein bisschen einordnen, um besser verständlich zu machen, wie ich ihn sehe. Mhm. Also die Situation im Sommer war ja die, dass man die zwei ewigen Namen, Volland, Firmino, wer bleibt, wer geht, gehen, bleibt, beide, wie viel Geld gibt's? Volland ist geblieben, Firmino hat kolportiert ungefähr 40 Millionen Ablöse eingebracht und es gab keinen auslaufenden Vertrag. Das heißt, es gab keinen Zwang, irgendwie einen Umbruch einzuleiten und trotzdem, Gisdol hat am Dienstag im Kicker gesagt, ich habe mich bewusst entschieden, eine neue Mannschaft aufzubauen. Das ist, glaube ich, ziemlich treffend, weil es gab absolut wesentliche Wechsel innerhalb der Mannschaft. Wenn ich die mal gerade kurz auflisten würde, das wäre in der Innenverteidigung ist Abraham gegangen, war schon 29, hat noch einen Vertrag aus der Ära Müller und wäre nächstes Jahr ausgelaufen. Der wurde nach Frankfurt verkauft. Dafür kam Scheer, 23, Champions League Erfahrung mit Basel, will sich in der Bundesliga etablieren. Als Rechtsverteidiger ist Beck gegangen, war 28, war als Kapitän schon abgesetzt, weil Gisdol neue Impulse setzen wollte. So wurde es gesagt. Und diesmal, es gab immer Angebote für ihn, aber diesmal hat man ihm nicht mehr so sehr signalisiert, dass man ihn unbedingt behalten möchte, wie das zuletzt der Fall war. Und deswegen ist er dann zu Beşiktaş gewechselt. Dafür kam Kadarzabek, 23, aus der tschechischen U21, den ich auch schon bei Spielverlagen gelesen habe, als es darum ging, wer könnte langfristig Bayerns neuer Rechtsverteidiger werden. Also ich denke, da haben wir ein relativ großes Talent an Land gezogen. Für den Flügel, da ist Salihovic gegangen, der inzwischen 30 war, nur noch Ergänzungsspieler war und keine große Rolle mehr gespielt hat. Dafür kam Schmid, der aus der Abstiegs-, ja, nicht Konkursmasse, aber doch aus dem Spielermaterial, das relativ günstig von Freiburg zu kriegen war, gekauft werden konnte. Als Mittelstürmer hat sich Modest verabschiedet, war 27, war unzufrieden, weil er nicht gesetzt war und hat bei Hoffenheim immer eine relativ schwache Chancenverwertung gezeigt. Ich habe ihn auch letztens bei einem Statistik-Twitterer gesehen, der europaweit Chancenverwertung von Stürmern verglichen hat und hat Modest als innerhalb der letzten 5 Jahre denjenigen Stürmer, der die mieseste Chancenverwertung unter allen europäischen Top-Ligen-Stürmern hat, als der wurde er da dargestellt. Dafür kam Uth aus den Niederlanden, 23, arbeitsam und der wollte sich auch in der Bundesliga beweisen. Also allesamt, alles 1:1 Wechsel, alles 1:1 Transfers, alles Verjüngung des Kaders, alles nachvollziehbar, aber völlig nichts davon war forciert. Gisdol hat sich schon aus freien Stücken für diesen Kaderumbruch überhaupt entschieden. Dann kam Joelinton noch dazu als 18-jähriger Brasilianer, von dem man noch überhaupt nichts gesehen hat, weil ich natürlich auch die brasilianische Liga nicht verfolge, aber den einzigen Anhaltspunkt, den ich habe, ist, dass er einen riesigen Goal-Impact hat, falls das jemandem von euch, was sagt das, so ein Algorithmus, der versucht, die Spieler zu bewerten. Dann gab es auch im Hintergrund wieder Transfers, Altlasten, Aqua, Advincula, Weiß, Wieser wurden verkauft aus der zweiten Reihe, Griffo, Gregoritsch, Shaw. Also da ist viel transfermäßig passiert, aber Kurani hat da überhaupt keine Rolle gespielt. Diese ganzen Planungen, diese ganzen Wechsel, diese Zugänge, Scheer, Kalajabek, Schmidt, Uth waren alle direkt nach Saisonende, lang vor Beginn der Vorbereitung, alles schon klar gemacht. Das war alles geregelt, alles abgehakt. Und Kurani kam erst in einer Situation hinzu, als Ende Juli war das erst. Also mitten in der, also sogar ja relativ am Ende der Vorbereitung, hatte Sven Schiplock, der bei Stuttgart nicht für Bundesliga tauglich gehalten wurde und sich dann in Hoffenheim zum Edeljoker und zum größten Repräsentanten des Hoffenheimer Haut drauf Offensivpressing-Fußballs geworden ist, hat ein Angebot aus Hamburg und wollte auch den Verein ausdrücklich verlassen. Der Vertrag wäre nächstes Jahr ausgelaufen und man hat ungefähr, es hieß so, um die 3 Millionen Ablöse für ihn kassiert, für einen Schiplock. Ein Angebot, das man dann halt angenommen hat. Und in dem Moment, an dem Tag, wurde dann Kurani als Ersatz verpflichtet. Der hatte sich ja den ganzen Sommer schon bei verschiedenen Bundesligisten angeboten, hatte sich fit gehalten, war ablösefrei, war motiviert, ist erfahren, will eine Leitfigur sein, spricht Brasilianisch und kann Joelinton vielleicht besser integrieren.
Ach, ihr habt ihn als Dolmetscher geholt, ach so.
Na, es ist ein Randaspekt, den man vielleicht nicht völlig außer Acht lassen sollte, dass er auch als Figur geholt wurde. Er hatte natürlich kaum Vorbereitung, er kam wegen Verletzung überhaupt nicht in die Startelf und ich denke, der Eindruck, dass er als Heilsbringer geholt wurde, ist dadurch erst entstanden, den ich angesichts dieser Transfergeschichte anhand dieser zeitlichen Einordnung in die Saisonvorbereitung, in die Planung nicht sehe. Mhm. Also ich denke, es ist ein solider Backup-Spieler, man hat ihm einen Jahresvertrag gegeben, man guckt, was er noch bringt, man guckt, ob er die Mannschaft als Charakter voranbringt. Wenn er ein paar gute Einsätze hat, ist es schön, aber dass die Hoffnung der Offensivspieler auf ihm ruhen, ist, denke ich, sicherlich übertrieben.
Aber weißt du, was mich dann wundert? Dann wundern mich tatsächlich seine Einsatzzeiten. Denn er hat von Anfang an fast immer gespielt. Er hat 58 Minuten gegen Leverkusen, 70 gegen die Bayern, gegen Darmstadt 90, da hat er ja auch die großen Chancen vergeben. Und erst dann wurde es peu à peu weniger. Gegen Werder war es dann nur noch eine Halbzeit. Aber das, so wie du es jetzt erzählt hast, hatte man das Gefühl, die Transferpolitik war eigentlich fertig und dann brauchte man noch einen Backup für jemanden, der kurzfristig gegangen ist. Aber dafür spricht er nicht, dass er so viel gespielt hat.
Na, es kam dazu, dass zum einen Adam Soloy ist immer noch, gehört immer noch zur Mannschaft, hat aber überhaupt keine Einsatzzeit, scheint völlig außer Form zu sein. Marc Uth hat sich im DFB-Pokal im ersten Spiel verletzt, Tarek Elyounoussi hat sich verletzt und dann waren eigentlich schon drei Spieler, die in der offensiven Dreierreihe hätten mitspielen können, außen vor. Mhm. Und dann war der Weg dazu, Kurani einzusetzen, nicht mehr allzu weit, weil, glaube ich, im Kader dann außer Kurani gar kein Mann für diese Position mehr war.
Ich dachte Joelinton noch, aber von dem weiß man ja nicht wie.
Der ist, glaube ich, nicht dazu,
okay.
Nicht dazu geholt worden, zumindest in dieser Hinrunde schon wesentliche Einsatzzeiten zu kriegen.
Okay. Also das heißt, wir machen mal einen Strich drunter und sagen einfach, es ist auch ein bisschen ungerecht, wie sich, zumindest meiner Wahrnehmung nach, die Meinung vieler Nicht-Hoffenheim-Fans an Kurani ein bisschen aufhängt, weil er war nie gedacht als der Fixpunkt in eurem Angriffsspiel.
Das sicherlich nicht, ja.
Und wenn man ehrlich ist, haben sie die Leistung bisher auch noch nicht so sehr hergegeben.
Absolut nicht, nee.
Gut, und dann habe ich noch eine übergeordnete Frage. Wir haben in der Saisonvorschau mit Tobi Escher und Stefan Rommel, da sind wir ja jeden Verein durchgegangen und gerade bei Hoffenheim haben wir uns schon im Vorgespräch sehr schwer getan, das einzuordnen. Eben wegen der vielen Transfers, weil eben auch nicht große Namen verpflichtet wurden, sondern viele Talente und wir ein bisschen Schwierigkeiten hatten, das einzuordnen. Was ist denn der Spielstil von Gisdol, den er in dieser Saison versucht hat zu etablieren?
Ich würde sagen, es ist, also ich sehe im Spielstil eine Verbesserung im Vergleich zur letzten Saison. Die Defensive ist ähnlich stabil angelegt wie zu Saisonbeginn 14-15 vom Konzept her. Damals ist man 10-mal ohne Niederlage geblieben, das ist dieses Mal absolut nicht der Fall. Damals war es aber ging das sehr auf Kosten eines ordentlichen Offensivspiels. Damals wurde sehr viel dann mit langen Bällen gebolzt und sehr viel auf die Einzelqualität vorne verlassen. Diesmal gibt es viel bessere Ansatzmöglichkeiten für das Offensivspiel, das aber noch nicht so gut läuft. Die Viererkette ist relativ hoch. Es gibt einen besseren Aufbau als letzte Saison. Insbesondere Süle, der nach seinem Kreuzbandriss wahnsinnig stark zurückgekommen ist, ist dieses Mal noch stärker als letzte Saison. Letzte Saison war es oft, dass es im Spielstil so die Entscheidung gab, spielt man jetzt stabil hinten oder spielt man aggressives Pressing? Da gab es dann, wurde 20 Minuten das gespielt, 20 Minuten das. Dieses Mal, ich sehe so mehr, dass das so hybride ist, dass das beides relativ gut zusammengeht, auf Kosten dessen, dass es wieder weniger Spielkontrolle gibt, dass es mehr Risiken gibt, sowohl defensiv, aber auch offensiv. Ich bin kein Taktikexperte, aber ich würde es mal als die Defensive als kompakt und ballorientiert beschreiben, wie man auch beim BVB gut gesehen hat. Was dazu kommt, ist, dass sie defensiv sehr souverän sind bei gegnerischen Standards, da gar nichts kassiert haben, obwohl sie gegen Leverkusen mit Jalanoglu, gegen Bremen mit Junuzovic, gegen den FC Bayern und gegen Darmstadt, die sich alle durch gute Standards auszeichnen, gespielt haben. Sie sind fähig, gegen Bayern 90 Minuten die Mitte zu kontrollieren, ohne sich völlig auf den Flügeln dann zu öffnen. Sie sind fähig, gegen Darmstadt keine einzige echte Torchance zuzulassen und außer Bayern hat, glaube ich, jeder gegen Darmstadt bisher mindestens ein Tor kassiert. Sie sind, wie man gegen die BVB gesehen hat, anpassungsfähig. Sie lassen fast nie Großchancen der Gegner zu. Es gibt durchweg keine unerklärlichen Momente, wo Spieler völlig frei auftauchen und riesige Chancen haben. Es ist alles gut erklärbar. Es ist gelegentlich ein bisschen Pech dabei. Es ist aber die Zeit, dass man an den Gegentoren verzweifeln muss, ist vorbei. Also das hat sich einiges gewandelt. Eine relativ große Schwachstelle des Systems defensiv, denke ich, ist, dass man viel Vertrauen in die Innenverteidiger setzt. Die haben ziemlich viel zu tun, ziemlich viel zu erledigen. Es ist selten allzu schwierig zu verteidigen, aber es wird viel Souveränität und Konzentration gefordert. Süle blüht darin völlig auf, aber man sieht aktuell ziemlich, dass sein Nebenmann, ob das jetzt Scheer ist oder Bicaktic, da nicht mithalten kann. Und Gistol versucht so irgendwo immer noch einen zweiten Innenverteidiger von dem Format oder von dem Anforderungsprofil zu finden. Mhm. Offensiv dagegen ist es so, während ich das Gefühl habe, dass die Defensivkonzepte ziemlich gut geübt wurden, reicht der Trainingsstand, insbesondere in den ersten Spielen, hat nicht gereicht, um die Offensivideen im Spiel zuverlässig einzubinden. Man hat vielleicht auch unterschätzt, wie stark Firmino im Gegenpressing gefehlt, insbesondere gegen Bremen war das zu sehen, als Uth auf der 10 gespielt hat, und das war ein völliger Schatten dessen, was man von Firmino in ähnlichen Spielsituationen gewohnt war. Und da kam dann auch dieser Nachkauf von Vargas, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Der kam nach dem dritten Spieltag, wurde der nachgekauft. Vom Spielerprofil her würde ich vermuten, dass es kein Panikkauf war, sondern dass man den wahrscheinlich schon länger, schätze ich mal, im Auge hat und einfach als Option sich offen gehalten hat, ob man sich mit dem noch verstärkt oder ob man das weglässt, und hat sich dann dafür entschieden, ihn zu holen. Hat natürlich die allerwenigste Vorbereitung von allen, hat große Probleme in der Bindung zum Spiel am Anfang gehabt, kommt jetzt aber immer besser rein, hatte gestern eine traumhafte Szene vor dem 1:0, als er mit dem Rücken zum Ball im Mittelfeld den Ball annimmt und kurz verzögert, bisschen abwartet, einen Schritt zurückgeht, einen Schritt vorgeht, einen Schritt zur Seite, Schmelzer und die Gegner, die in der Nähe sind, völlig kontrolliert und dann den Pass perfekt in den Fuß von Rudi spielt. Also das waren vielleicht 2 Sekunden, aber das habe ich mir in Dauerschleife wirklich immer wieder angeguckt, das war großartig. Der könnte mit Volland, denke ich, ein ziemlich gutes Duo bilden, das an das Duo Firmino und Volland ranreichen könnte. Mhm. Volland selber hat eine ziemliche Schwächephase im Moment, also der hat mehr Verantwortung jetzt natürlich nach dem Abgang von Firmino, der spielt zentraler als die Saison, kommt nicht mehr so rein vom Flügel wie letztes Jahr. Ja, bei dem sieht man Bälle verspringen, das entspricht absolut nicht seinem Potenzial. Und Alexander Rosen hat gestern im Vorgespräch zum Spiel gesagt, er kann sich auf den Trainer verlassen, dass wir ihn durchtragen. Egal wie sein Leistungsstand ist. Und ich denke, dieses Durchtragen beschreibt seinen Leistungsstand in den letzten Spielen leider ziemlich gut. Mhm. Gestern war aber schon wieder deutlich verbessert, hatte immer noch ein paar schlechte Entscheidungen, ein paar voreilige Abschlüsse, wo der Nebenmann einsetzen kann, aber er hatte wieder tolle Balleroberungen und da denke ich, der wird auch aus dieser Schwächephase wieder gut herauskommen. Mhm. Ja.
Julian, wow. Ich habe mich selten so gut informiert gefühlt zur TSG. Ich weiß nicht, wie es den beiden anderen geht. Gibt's bei euch irgendwelche Punkte, wo ihr gerne nochmal einhaken, Rückfragen stellen würdet?
Ja, würde ich ganz gerne, weil
gerne.
Ich muss mal ein bisschen Wasser oder ein bisschen viel, reichlich Wasser in Julians Wein kippen, weil man guckt sich die Tabelle an und Hoffenheim hat 2 Punkte. Hoffenheim hat in 4 von 6 Spielen 1:0 geführt, noch kein Spiel gewonnen. Hoffenheim hat gegen Bremen 3 gefressen, gegen Mainz wieder 3 gefressen. Und ich habe das Spiel gegen Mainz 20 Minuten gesehen. Genau in diese Phase fiel das 2:1 und 3:1 für Mainz. Und da war von der defensiven Stabilität, die du jetzt gerade beschrieben hast, nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil, es war ziemlich schlechtes Abwehrverhalten. Ich will das jetzt gar nicht alles in Frage stellen, aber es muss ja Gründe haben, warum erst 2 Punkte da sind. Und wenn ich das jetzt so gehört habe, wie du über Hoffenheim gesprochen hast, frage ich mich, da müssen ja 16 andere Vereine die Sterne vom Himmel spielen, um vor denen zu stehen. Also da gibt's irgendwo eine Diskrepanz zwischen dem, was du siehst, was sicherlich vieles in Ansätzen auch richtig sein mag. Ich will das gar nicht. Du siehst alle Spiele von Hoffenheim 90 Minuten lang. Aber ich weiß, also wenn man so oft, wenn man 4-mal führt und nicht gewinnt, wenn man in 5 von 6 Spielen auch Tore kassierte, teilweise 3, dann kann nicht alles so gut sein. Aber was ich dich, was eine Frage, die mich schon länger beschäftigt ist, warum hat Oliver Baumann in Hoffenheim nicht mehr die Klasse, die er in Freiburg hatte?
Das ist eine Frage, die von außen relativ häufig kommt und die ich relativ wenig nachvollziehen kann. Also er wurde auch von den Fans zum Spieler der Saison gewählt und ich glaube, die Bewertung seiner Leistungen ist unter den Hoffenheim-Zuschauern relativ hoch und außerhalb relativ niedrig, ohne dass ich das wirklich erklären könnte. Er wird auch beim Kicker, er steht ja, glaube ich, unter den besten 5 nach Noten bei den Torhütern und ich weiß nicht so recht, wo diese Diskrepanz herkommt bei Baumann.
Also bei mir ist aufgefallen, ich kann mich in Freiburg an ein ganz furchtbares Spiel von ihm gegen HSV, glaube ich, erinnern. Ansonsten war die Zahl der groben Fehler eigentlich ziemlich gering bei ihm. Und genau das ist es in Hoffenheim halt nicht. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass man nur die Ausschnitte sieht, wenn man das Team nicht so genau verfolgt. Und ich fand, dass er in den letzten Monaten, ich nehme da die vergangene Saison halt mit rein, ziemlich viele Fehler gemacht hat, die zu Toren geführt haben.
Also da gab es, von denen gab es in dieser Saison, glaube ich, keinen einzigen. Er war in den ersten beiden Spieltagen nach den Opta-Daten damals in der Elf des Tages, er war beim Kicker der notenbeste Torwart nach den ersten paar Spielen. Diese haarsträubenden Fehler habe ich nicht gesehen. Nee. Was ich natürlich zu den Kritikpunkten, dass Hoffenheim natürlich angesichts dieser angeblichen Defensivstabilität nicht so gut dasteht, natürlich gibt es große Schwachstellen. Es gibt eine absolut fehlende Eingespieltheit in der Offensive. Es gab in der Offensive ständig Wechsel in der Startelf. Es waren Volland und Polanski immer gesetzt und dann wurden immer von Kurani, Vargas, Uth, Zuber, Schmid, Rudi, da hat sich kaum mal zwei Spiele hintereinander haben dieselben gespielt, weil man damit immer unzufrieden war. Und das hat sich natürlich auch darauf ausgewirkt, wenn dann das zweite Tor nicht fällt nach diesen 1-0-Situationen, weil man es einfach nicht schafft, es rauszuspielen, wenn man sehr riskant spielt, weil man nur wenige Chancen rausspielt. Die wenigen Chancen sind zwar alle schön anzusehen und hochkarätig, aber natürlich hat man nur wenige Chancen rausgespielt. Dann hat man natürlich Probleme, so einen Vorsprung mal auszubauen und kriegt dann auch gelegentlich noch das ein oder andere Gegentor. Natürlich auch Schwäche, wie gesagt, durch den Abgang von Firmino im Gegenpressing. Gerade gegen Bremen war das extrem zu sehen, wenn dann nach so einer riskanten Offensivaktion, wo man darauf hofft, dass wenn man nicht zu einer Chance kommt, zumindest den Ball wieder erbeuten kann. Wenn das nicht klappt, dann gibt es wenig Präsenz im Mittelfeld dahinter. Tiefpunkt davon war die erste Halbzeit gegen Bremen. Da hat Bremen aus diesen Ballverlusten dann machen können, was sie wollten. Eine weitere Schwachstelle ist, dass Fouls gegen Hoffenheim im Offensivspiel erfolgsversprechend sind, aus dem einfachen Grund, dass die Hoffenheimer Standards offensiv völlig wirkungslos sind, dass man Hoffenheim Angriffe verteidigen kann, indem man Bälle einfach ins Tor oder Seiten auskloppt, weil auch die Ecken völlig wirkungslos sind, weil da gar nichts passiert, weil die nicht trainiert werden, was man so hört, weil es Gisdol im Moment wirklich darum geht, das eigene Spiel zu stabilisieren, das eigene Verhalten einzutrainieren, das eigene Zusammenspiel zu optimieren, bevor man sich an so Sachen wie Standards überhaupt ranmacht. Aber gerade diese Situation von Mali, denke ich, da muss man einfach, also da muss man nicht, aber da kann man das Spiel auch so sehen. Ich habe dieses Spiel gesehen, es gibt ja solche Statistiken, die versuchen anhand der Positionen, von denen geschossen wird, und anhand der Position der Gegenspieler zu ermitteln, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Tor fällt, und dann zu sagen, über das ganze Spiel hat jetzt eine Mannschaft overperformed oder underperformed, und da war es so, dass Mainz gegen Hoffenheim hatte einen erwarteten Torausgang von 1,2 zu 0,8, also das war von den Chancen her, wäre das ein 1:1 gewesen, aber Mali hat einfach an dem Tag aus Positionen und aus Chancen Tore gemacht, mit Gegenspielern um sich rum, die man nicht so einfach nachvollziehen kann. Also Musterbeispiel in diesen 20 Minuten, die du gesehen hast, gab es einen Mainzer Angriff, der wird in der Mitte, der kommt relativ gefährlich in die Mitte, aber da sind zwei Hoffenheimer da, Kim grätscht den weg, kommt irgendwie blöd mit dem Fuß dran, der Ball springt ihm an den Rücken und springt von dort Mali 10 Meter vor dem Tor freistehend vor die Füße und Mali knallt ihn einfach rein. Direkt nach Wiederanstoß macht Hoffenheim eine Kombination, spielt sich durch bis an die Grundlinie. Rudi steht am Fünferraumeck, spielt den Ball nur noch zurück zu Vargas und dem fehlen 20 Zentimeter, um den Ball ins Tor zu schieben. Also es ist nicht so, dass Hoffenheim selbst in den Spielen, die sie dann noch 3-1 verloren haben, unterlegen gewesen wäre. Es war immer knapp. Es war immer eng und das macht, denke ich, Hoffnung für die Zukunft.
Also ich würde da auch ganz gerne noch mal was zum Thema Hoffenheim sagen oder auch erfahren, weil gerade sozusagen auch durch die räumliche Distanz, also wir hier oben im Norden, wir gucken dann natürlich auch auf Hoffenheim und ja, mir fällt es ehrlich gesagt ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was die Hoffenheimer jetzt eigentlich wollen. Also was ist eigentlich der Weg? Also wenn ich mir die Neuverpflichtungen beispielsweise jetzt angucke oder nochmal ausholt, wenn man schaut, wo stand Hoffenheim vor 2-3 Jahren, als Leute wie Wiese da waren, Del Pierre, José Lu, also als quasi auch viel Geld für neue Spieler ausgegeben wurde, kam dann die Phase mit Gistol, der sehr offensiv auch auf die jungen Leute, auf die eigenen Spieler gesetzt hat. So, da hatte man im Prinzip so die Erwartung, ja, das ist jetzt ein Weg, den die Hoffenheimer irgendwie weitergehen, über eine junge, dynamische Mannschaft zu kommen, sehr auch mit eigenen Mitteln was zu machen. Und wenn ich dann jetzt gerade diesen Sommer wieder sehe, was Hoffenheim auf dem Transfermarkt gemacht hat, da bin ich so ein bisschen ratlos. Also da ist dann Kurani sozusagen die Kirsche auf dem Kuchen, weil ja, Kurani nach Hoffenheim, das wirkt irgendwie für mich nicht wirklich schlüssig, auch wenn Julian natürlich vorhin ganz gut geschildert hat oder nachvollziehbar gemacht hat, aus welcher Situation das kam. Aber so bei den Neuzugängen, weiß nicht, das wirkt für mich ein bisschen wild oder auch zusammengekauft oder auch nicht so homogen. Also auch wenn man einen Spieler wie Vargas nimmt, der aus Chile recht früh nach Europa gekommen ist. Durch seine Zeit bei der Copa war es, glaube ich, Libertadores einen großen Namen als Torjäger oder Vollstrecker auch hatte, dann aber in Neapel überhaupt nicht zum Zuge gekommen ist, verliehen worden ist nach Valencia, da auch, glaube ich, nur eine Halbserie irgendwie gespielt hat, jetzt hier hinkommt. Ich finde schon, man hat in Ansätzen absolut gesehen, dass er was kann, dass er Qualitäten hat, aber für mich wirkt das im Ganzen, so wie die Truppe zusammengestellt ist, auch, dass ein Bicacic geholt wurde, den ich hier oben aus der Nähe als Braunschweiger Verteidiger, als einen ja absolut ehrenwerten Innenverteidiger, als einen harten Arbeiter, als einen wirklich einen knallharten Arbeiter empfunden habe, aber wo ich mich frage, ob das ein Mann auch für fußballerische Lösungen beispielsweise ist. Und da kommt bei mir, wenn ich auf diese Hoffenheimer Mannschaft von hier oben aus dem Norden drauf gucke, irgendwie so das Gefühl, ja, da sind ein paar ganz vielversprechende Spieler, auch der Uth, den hatte Werder auch lange beobachtet, der war bei Werder auch auf der Liste, könnte was sein. Gut, Kader Rabeck kenne ich jetzt nicht. Kann ich wenig zu sagen. Jonathan Schmid, klar, ist auch ein Spieler, der hat gegen Werder übrigens immer super Spiele gemacht. Das hat mich total gewundert, dass Gistol den erst gegen Werder zur zweiten Halbzeit gebracht hat. Der ist nämlich die Außenlinie sonst, als er noch bei Freiburg gespielt hat, rauf und runter gerast und Werder hat nie ein Mittel gegen den gefunden. Taktisch weiß ich nicht, ob Schmid so ein fertiger Spieler ist. Also was ich eigentlich sagen will, beim Blick auf diesen Hoffenheimer Kader entdecke ich ein paar sehr interessante Spieler, aber mir fehlt so die Fantasie, da irgendwie zusammenzubringen in einem funktionierenden Konzept, was es ja offensichtlich im Moment da auch nicht gibt.
Ich habe diese Schwierigkeiten nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wie Chakchitz zum Beispiel kann man relativ einfach erklären, das ist ein relativ solider Verteidiger, der im Moment ein Ergänzungsspieler ist, den man bringen kann, wenn man eben diese Zweikampfhärte braucht, der sicherlich, wie du gesagt hast, keine große technische, fußballerische Finesse ins Spiel bringt, aber ist auch ein Spieler, der, was man dazu sagen muss, einfach damals bei Braunschweig mit einer Ablöse, mit einer Ausstiegsklausel von, glaube ich, 400.000 Euro geholt werden konnte und deswegen auch als Investment, auch im Sinne einer positiven Transferbilanz sicherlich ein interessanter Einkauf war, unabhängig davon, ob man ihn unbedingt braucht jetzt im Spiel, wenn er ein paar Einsätze hat und wenn man ihn, man hat einen Spieler, den man einsetzen kann und man hat einen Spieler, der jung ist und der sich entwickelt und der sicherlich, wenn man ihn verkaufen möchte, dann einen Transfergewinn bringen wird und deswegen denke ich, dass man einen Bicacic sich durchaus auch mal holen kann. Was Vargas angeht, sicherlich fehlt da noch die große Bindung zum Spiel, aber die anderen Transfers, wie ich sie vorhin auch geschildert habe, sind doch weitgehend 1-zu-1 Wechsel und denke ich, dass man in dieser Situation nicht groß an der Kaderzusammenstellung kritisieren kann, sondern dann müsste man auch die Kaderzusammenstellung der vorangegangenen Saison kritisieren, weil sie im Wesentlichen von den Spielertypen und von den Verteilungen über die verschiedenen Positionen doch sehr, sehr ähnlich, wenn nicht identisch ist. Mhm. Aber das kann man natürlich tun.
Also du siehst, Julian, wir begegnen dem ein bisschen skeptischer, aber das ist ja das Schöne, dafür ist man ja Fan und hat ja auch einen ganz eigenen Blick auf die Mannschaft. Auf jeden Fall vielen Dank für deine sehr ausführlichen Ausführungen. Also ich fühle mich jetzt wieder gut informiert, wesentlich besser als in den letzten Wochen. Jetzt musst du aber auch kurz sagen, ihr spielt jetzt noch die nächsten Spiele gegen Augsburg, gegen Stuttgart, Wolfsburg und Hamburg. Da würde ich mal so einen Cut machen, dann ist der 10. Spieltag vorbei und dann hat sich alles so ein bisschen einsortiert. Jetzt musst du einfach knallhart einen Tipp rausgeben. Wo werdet ihr stehen in der Tabelle?
Keine Ahnung. Also ich habe das Spiel gestern geguckt und ich habe das Spiel sehr gerne angesehen und ich nehme dafür den 17. Tabellenplatz gerne in Kauf, weil ich lieber mit dem Gekicke wie gestern auf 17 stehe, als mit so einem Bubble-Kurzfußball, der doch seine Spuren hinterlassen hat in der Erinnerung, den Klassenerhalt zu schaffen. Also dass der Tabellenplatz, der am Ende nach 3-4 weiteren Spielen dasteht, ist mir relativ egal, solange ich weiter diesen Fußball sehen kann.
Mein Gott, das ist ja fast eine buddhahafte Gleichmut gegenüber der Tabelle. Da könnten sich viele ein Beispiel dran nehmen. Okay, ich wünsche dir, dass du diese behältst, egal wie die nächsten 4 Spiele laufen, Julian. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und wir holen uns gerne mal ein Update in ein paar Spieltagen bei dir.
Ja, mal sehen, was dann passiert sein wird.
Gut. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis bald mal wieder. Mach's gut.
Gerne. Ciao.
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 So, und auch wenn man es nicht glauben mag, aber es gibt durchaus noch andere Spiele, über die wir auch noch reden sollten. Ich habe mir überlegt, dass wir jetzt einfach die Tabelle von unten ein bisschen nach oben hochgehen, wenn wir mit Hoffenheim anfangen, so bitter es für Julian sich anhören mag. Und da sehe ich nur ein Team hinter der TSG stehen nach diesem Spieltag und das ist Hannover 96. Die haben zu Hause gegen Stuttgart gespielt, 3-1 verloren. Ich ratter gleich mal die wichtigen Statistiken runter. 19-8 Torschüsse für Stuttgart, 14 aus dem offenen Spiel heraus. Das heißt, sie hatten wieder Chancen en masse und deswegen, Marc, würde ich sagen, der Sieg geht mal in Ordnung.
Der geht aber sowas von in Ordnung. Und ohne, dass ich jetzt ein besonderes Herz für den VfB habe, ich gönne es den Stuttgartern aber auch tatsächlich und wirklich, weil ich ja im Prinzip es immer gut finde grundsätzlich, dass guter Fußball auch irgendwann belohnt wird. Und das war überfällig beim VfB jetzt. Der hat mir schon letzte Saison, muss ich sagen, in der Endphase imponiert, als die Mannschaft ganz, ganz tief im Abstiegskampf steckte und es tatsächlich versucht hat, über spielerische Lösungen zu machen. Es dann am Ende auch geschafft hat, ja, mit einer Art Fußball, also mit einem sehr offensiven, mit einem Kombinationsfußball, am Ende auch da die Punkte zu holen, um in der Liga zu bleiben. Das fand ich schon mal klasse, dass es eben da nicht nur Kratzen, Beißen, Grätschen und ich weiß nicht, was man noch alles fressen kann, war in der Phase, sondern dass Stuttgart Fußball gespielt hat. Und das haben sie jetzt fortgesetzt. Das hat unter Zorninger, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff Konzepttrainer. Da habt ihr wahrscheinlich hier in der Sendung auch schon oft drüber gesprochen. Was ist das eigentlich, ein Konzepttrainer? Aber sagen wir mal so, Zorninger ist einer, der eine klare Vorstellung davon hat, wie eine Mannschaft spielen soll. Er zieht das System auch durch. Auch nach 5 Niederlagen in der Liga in Folge lässt er sich nicht davon abbringen. Das finde ich gut, vor allen Dingen, weil die Leistungen ja in den Spielen zuvor auch oftmals gut waren. Der VfB war ja mindestens ebenbürtig zum Gegner und dass sie dann jetzt in Hannover dieses Ding dann auch mal gewinnen, auch wenn du sagst, also 19-8 Torschüsse, dann ist ein 3-1 in Hannover auch absolut angemessen. Also das hat mich tatsächlich auch als Fußballfan gefreut, dass ja die Mannschaft, die einen guten Fußball spielt, dann auch die Punkte holt in dem Fall.
Das werden jetzt alle Hannover-Fans nicht so gerne gehört haben, aber was sollen wir denn machen? Mir ist aufgefallen, Markus, als ich mir so ein bisschen angeguckt habe, die durchschnittlichen Positionen der Stuttgarter in den letzten Spielen, dass Zorniger sie immer tiefer aufgestellt hat und jetzt auch gegen Hannover standen die Innenverteidiger circa 25 Meter vorm Tor durchschnittlich und es gab eigentlich sehr, sehr viele Räume auf den Außen. Warum hat Hannover das nicht geschafft, die zu bespielen? Meinst du, das ist eine Kaderfrage bei denen?
Das kann ich mir schon gut vorstellen, oder ich denke, dass das ist so, weil Hannover, die habe ich live gesehen im Stadion, haben sie mir insofern nicht gefallen, weil sie mit der Einstellung ins Spiel gegangen sind, wir haben hier heute keine Chance gegen die Mannschaft und lass uns irgendwie das Schlimmste verhindern. Das war Also schlimmster Betonfußball, was sie dann natürlich gut gemacht haben und was sie auch gestern gut gemacht haben, war der Konter zum 1-0. Auch gegen Dortmund sind sie ja dann in Führung gegangen. Und trotzdem hattest du nie das Gefühl, dass Hannover dieses Spiel gewinnen kann. Aber wie gering die Erwartungen da sind, hat man schon an der Reaktion der Fans und auch, wenn man so die Hannoveraner Kollegen hinterher gehört hat, die waren schlichtweg begeistert vom Spiel von Hannover, obwohl diese Mannschaft in Anführung jetzt eigentlich chancenlos war und gut gekämpft hat, gut gekontert hat. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe die Transferpolitik von Hannover 96 nicht. Wobei man liest einige Namen und kann die im Grunde genommen nicht zuordnen. Also wenn jemand aus der französischen Liga kommt, dann kann ich in der Regel, es sei denn, es ist ein großer Name, nicht sagen, ist der gut, ist der schlecht, den muss man dann erst häufiger sehen. Aber was mich beispielsweise gewundert hat, Bittencourt, mit dem hatte ich einen Termin vor der Saison auch im Trainingslager des FC und da hatte ich ihn dann auch gefragt, ob mein Eindruck richtig ist, dass ihn Hannover 96 so einfach hat gehen lassen, dass so wie es sich darstellte in den Berichten dazu, war das ja so. Ja, und da hat er so ein bisschen gegrinst und gesagt, da müsste man Hannover 96 fragen. Also das, ich halte Bittencourt jetzt nicht für einen der größten Fußballer Deutschlands, aber es ist ja ein sehr solider, ein sehr junger, ein sehr dribbelstarker, schneller Offensivspieler. Und den gebe ich doch als Hannover 96 nicht einfach so ab und sage, ja, dann gebt mir 2,5 Millionen dafür und gut ist. Hm. Und ja, das sehe ich bei anderen Transfers, die sind nicht genauso abgelaufen, aber insgesamt finde ich diese Personalpolitik bei Hannover doch schon ziemlich fragwürdig und halte die Mannschaft auch für so schwach, dass sie enorme Probleme kriegen wird. Und ich hatte es gestern Abend ja auch schon getwittert, die Abstände zu vielen Mannschaften, die man im Endeffekt auch am Saisonende unten erwartet, sind schon gewaltig groß. Also 9 Punkte auf Ingolstadt, 8 auf Darmstadt. Das muss man als Hannover 96 erstmal wettmachen. Zumal, wenn du früh in die Situation kommst, dass du Spiele nicht nur nicht verlieren solltest, sondern gewinnen muss. Denn wenn Hannover das Spiel machen muss, dann wird's noch schwieriger und da sehe ich wenig Möglichkeiten.
Mhm. Also da geht's mir ehrlich gesagt genau so, wenn ich da mal reingrätschen darf. Also ich weiß auch überhaupt nicht oder habe überhaupt keine Vorstellung davon, wo Hannover eigentlich hin will. Denn Hannover hat ja, wenn man kurz zurückguckt, unter Slomka immer gut funktioniert. Schnelle Balleroberung, schnelles Umschalten und dann zum Abschluss kommen. Das hat ja 2 Jahre grandios, muss man sagen, unter den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in Hannover geklappt. Dann stockte es, dann war Slomka weg. Dann ist jetzt letzte Saison Korkut der Mann gewesen, der dann versucht hat, ja im Prinzip dieses Hannoveraner Spiel auch umzukehren, umzustellen, auch neu zu erfinden, der sehr auf Balldominanz gesetzt hat. Also auch das, was Markus jetzt sagt, das konnte die Mannschaft nicht. Und dadurch ist Hannover ja im Prinzip in der vergangenen Saison schon fast abgestiegen und hat ja mit Frosek das so eben noch geschafft. Und jetzt ist es nämlich genauso diese Situation, die Markus auch schildert. Ich frage mich auch, wie man mit einem Kader, der dann zum Teil zusammengestellt worden ist, um eine balldominante Mannschaft zu sein, in so einer Situation, wo man sieht, spielerisch hakt es es funktioniert auch jetzt unter Frontzek so nicht, wo da dieser Weg hinführen soll. Dazu kommt dann eben auch eine relativ große Fluktuation im Kader. Also wenn ich mir angucke, die Aufstellung jetzt auch gegen Stuttgart, also Sorg, Erdinç eingewechselt, Saint-Maximin, Karaman, Klaus, ja, viele Neuzugänge in der Spitze, Sobich, der irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt 1,5 oder 2 Jahre auch nicht ernst. Eine Option war. Dazu tut mit Sicherheit der Abgang von Stindl sehr, sehr weh. Den muss man, glaube ich, als Typen, als Spieler, als Typen, als Leader auch irgendwie wieder auffangen. Und das erkenne ich bei Hannover nicht. Und ich befürchte oder ich gehe davon aus, dass jetzt nach dem Wolfsburg-Spiel wahrscheinlich auch auf der Trainerposition schon wieder gehandelt wird. Dafür ist Hannover dann ja im Zweifel auch bekannt, dass dann da nicht allzu lange gewartet oder gefackelt wird. Und das ist irgendwie eine sehr ungünstige Kombination, ja, wo ich glaube ich als 96-Fan mir ernsthafte Sorgen machen würde diese Saison, ja.
Ja. Na Gott sei Dank haben sie wenigstens einen kompetenten Sportdirektor. Oh, wait. Aber da soll ja Martin Bader kommen. Nicht die hoffnungsvollste Ausgangsposition für Hannover 96 auf Platz 18 mit nur einem Punkt. Und darüber steht eine Mannschaft auf Platz 16, die den ersten Sieg der Saison landen konnte. Und damit wären wir beim nächsten Spiel Gladbach gegen den FC Augsburg. Und da hat uns Markus, der Twitter-Nutzer @nobilor, gefragt, Grüße, zu Gladbach erster Halbzeit gestern. Warum ist der Fußball oft so fies zu den Ex-Trainern?
Das ist eine gute Frage. Ich kann da fast nur auch mit den Statistiken argumentieren, die ja sagen, dass der Effekt eines Trainerwechsels kurzfristig durchaus sehr positiv ist. Und deshalb würde ich jetzt auch in dem Fall von Gladbach nicht von einem Schubert-Effekt, sondern einfach von einem Trainerwechsel-Effekt sprechen wollen. Denn irgendwo muss ich ja sowas erklären, wobei man natürlich auch Argumente findet in dem Defensivverhalten des FC Augsburg. Also das war schon teilweise schlimm, was ich da heute Morgen in den Zusammenschnitten gesehen habe. Aber es ist halt so, wenn du einen Trainer wechselst, ist alles neu. Irgendwie geht es in den Kopf der Spieler rein. Jetzt ist was Neues passiert hier, der Verein. Auch wenn die Situation wirklich ziemlich komisch war. Wir haben einen neuen Trainer, der hat... Natürlich ist er komplett anders von seinem Auftreten, von seinem Wesen her als Favre. Und ja, dann geht man raus, macht ein frühes Tor und dann passiert das einfach so. Also da kann ich auch nicht mehr.
Vier frühe Tore. 4:0 nach 21 Minuten.
Ja. Haben natürlich auch, Schubert hat natürlich personell auch einiges geändert. Also ich war am Samstag da beim Spiel in Köln. Mit Drimic, was ja auch keine Überraschung ist, aber nach so kurzer Eingewöhnungszeit, das passte überhaupt nicht. Raphael ist dahinter total untergegangen. Gestern hat Raphael dann vorne gespielt, Stindl dahinter. Ich denke mal, das lief spielerisch dann deutlich flüssiger als in Köln mit Drimic, der ja kaum Bindung zum Spiel gefunden hat. Und insgesamt 5 Änderungen, das ist ja auch schon ja knapp die halbe Mannschaft. Und das hat sich dann sicherlich auch ausgezahlt.
Mhm. Ist in dem Fall gut gegangen, ja. Und wie ist auf der Gegenseite dann, vielleicht kann Marc dazu was sagen, muss sich Augsburg jetzt nicht langsam Sorgen machen, stehen auf Platz 14, haben auch nur 4 Punkte und beide Treffer aus 11 Metern, wo der eine jetzt nicht unbedingt einer war?
Ja, ich glaube schon. Also Augsburg, man könnte jetzt ein bisschen böse sein und sagen, jetzt passiert so ein bisschen das, womit wir eigentlich die letzten 1-2 Jahre immer gerechnet haben, dass sich Augsburg also doch auch ins untere Drittel einsortiert. Richtig nachvollziehen kann ich es eigentlich nicht, weil es hat mit der Mannschaft gut funktioniert. Weinziel hat der Mannschaft ein klares Konzept verpasst. Die Mannschaft steht sehr gut. Sie arbeiten sehr gut zusammen. Personell hat sich, glaube ich, weiß ich gar nicht, so viel nicht geändert. Also mir fallen auf jeden Fall so keine dramatischen Wechsel ein. Also ich glaube, im Tor sind sie gut aufgestellt. Es gibt nach wie vor Bayer, der als Schaltzentrale, als das Gehirn der Mannschaft gilt. Und ja, bei Augsburg habe ich durch die Erfahrung der letzten Jahre aber im Prinzip immer noch so das Gefühl, dass die so den Turnaround schaffen könnten, weil sie arbeiten da sehr unaufgeregt, sie haben ein sehr gutes Umfeld. Der Reuter weiß als Sportdirektor sehr genau einzuschätzen, was da gerade passiert. Der nächste Gegner ist Hoffenheim, also das ist auch da nicht aussichtslos.
Sie haben jetzt das traut er sich erst zu sagen, wo der Julian weg ist, na klar.
Genau. Ja, sie haben gestern die 4 Tore kassiert in 20 Minuten. Ehrlich gesagt ist das nicht erklärbar, finde ich, aus der Warte, dass eine Gladbacher Mannschaft das so alles gelingt. Gladbach schießt 2 Tore in 5 Spielen vorher, dann 4 in 20 Minuten. Ich glaube, da haben die Augsburger, da waren die so überrascht, wie wir alle, die vorm Live-Ticker gesessen haben oder das im Fernsehen verfolgt haben. Wenn man dann guckt, bis dahin hatte Augsburg in 5 Spielen 5 Tore kassiert. Das ist alles noch in einem grünen Bereich. Und von daher glaube ich schon, dass Augsburg in dieser Saison etwas größere Probleme haben wird. Die Erfahrung sagt aber auch, dass im Prinzip vielleicht auch Darmstadt-Ingolstadt, je länger die Saison dauert, doch auch noch ein bisschen nach unten rücken. Aber es ist ein bisschen schwer zu prognostizieren, wie es mit Augsburg weitergeht, finde ich. Mhm.
Und jetzt hast du mir schon die perfekte Überleitung zum nächsten Spiel geliefert. Du hast nämlich Darmstadt schon angesprochen und das war, denke ich, eine der weiteren Überraschungen des Spieltags. Das Spiel Darmstadt 98 gegen Werder Bremen. 2:1 für Darmstadt. So, Marc, jetzt habe ich mit dir endlich den Sportchef des Weserkuriers hier. Ich habe dich schon so oft angefragt. Jetzt kannst du mir endlich mal erklären, erstmal anhand dieses Spiels, was war denn da eigentlich los?
Gute Frage. Das haben sich die Werderaner auch gefragt und das fragen sie sich, glaube ich, immer noch. Das war auch gestern spürbar nach dem Spiel noch. Also ich hätte fast jetzt gesagt, im Moment steckt Werder sogar in so einer kleinen Identitäts- oder Sinnkrise. Denn Viktor Skripnik hat vor der Saison gesagt, wir wollen anders auch noch als in der letzten Saison dominanter sein, wir wollen offensiv stark sein, wir wollen ein Spiel prägen, gerade auch in Heimspielen, aber das gilt natürlich auch für Auswärtsspiele wie in Darmstadt. Und man muss sagen, dass Werder, wenn sie denn in der Lage sind, ein Spiel prägen zu können, theoretisch, also weil sie eben in Ballbesitz sind, weil sie den Ball viel länger und häufiger haben als der Gegner, dann macht sich eine relative Ratlosigkeit breit. Also das sind ja durchaus spielerische Defizite, die sich auftun. Werder ist dann ein bisschen arg limitiert, hat man das Gefühl. Das kann man an den Statistiken im Prinzip ganz schön sehen. Also die beiden Spiele gegen Ingolstadt und Darmstadt, die kann man fast, finde ich, zusammenfassen, weil es war beide Male ein Aufsteiger, es war beide Male ein sehr disziplinierter, unbequemer, sehr körperlicher, physischer Gegner. So, Werder hat beide Male deutlich mehr Ballbesitz gehabt, auch in der Zweikampfführung Vorteile gehabt, was irgendwie sehr bemerkenswert ist. Aber Werder hat es im Prinzip nicht geschafft, entscheidend vors Tor der Darmstädter zu kommen in dem einen Fall und gegen Ingolstadt im anderen. Chancen waren da, ja, aber mindestens ebenso große Chancen hatte auch jeweils der Gegner und das hat uns irgendwie doch schon verwundert, denn interessanterweise bei den Siegen gegen Hoffenheim beispielsweise oder auch gegen Gladbach, da hatte Werder einen Ballbesitz von 38% jeweils, hat die Spiele aber gewonnen und hat im Prinzip einen fußballerisch viel besseren Eindruck gemacht, weil sobald der Ball erobert war, sobald es in Richtung nach vorne ging, sind Angriffe zustande gekommen, Spielzüge zustande gekommen, wo man gemerkt hat, ja, die Spieler wissen jetzt, welche Laufwege sie zu gehen haben, was jetzt als nächstes passieren muss. Wenn der Gegner allerdings hinten drin steht, sich mit vielen Leuten hinterm Ball versammeln kann, die Räume eng sind, dann stößt Werder gerade arg an seine Grenzen. Das mag auch darin begründet sein, dass Slatko Junuzovic in den letzten beiden Spielen gefehlt hat, wobei man aber da auch etwas einschränkt, weil das wäre mir als Erklärung ein bisschen zu einfach zu sagen, Junuzovic fehlt, dann fehlen die Ideen. Junuzovic ist ja auch kein klassischer Spielmacher, wie man den in Bremen über die Jahre kannte mit Miku oder Diego oder auch in Ansätzen Özil, die für Geniestreiche, für kluge Pässe, für öffnende Aktionen bekannt sind. Das kann Junuzovic durchaus auch, aber seine Qualität ist eher eine andere, dass er sehr viel unterwegs ist, dass er Räume zustellt, dass er im Prinzip ein sehr arbeitender Spielgestalter-Typ ist, aber längst nicht derjenige, der ein Spiel ganz alleine in eine Richtung lenken kann. Und von daher ist es in Bremen gerade sehr viel Ernüchterung angesagt. Viktor Skripnik sagte nach dem Spiel gegen Darmstadt, dass ihm so ein bisschen auch das Kämpferische gefehlt hat, was mich arg gewundert hat.
Nicht nur dich.
Denn Werder hat aber auf der anderen Seite 60% der Zweikämpfe gewonnen. Also wir fragen uns hier gerade selbst, was findet da statt? Also ist es tatsächlich eine Kopfsache, die Einstellungssache im Spiel gegen den Neuling, oder ist es womöglich, und das fände ich viel dramatischer, tatsächlich eine spielerische Limitierung? Weil ich glaube, wenn es um Einsatz und Kampf geht, da kann man leichter was gegen unternehmen, als gegen gut organisierte Gegner spielerische Lösungen zu finden. Also das wird schwieriger, und von daher ist das im Moment sehr, sehr unentschlossen alles in Bremen, gerade auch nach dem, was in den zwei Wochen vorher passiert ist, als Pizarro dann gekommen ist. Mhm.
Um nochmal auf dieses Kämpfer-Zitat zurückzukommen, mein erster Gedanke war dabei, dass es, also wie viele rote Karten sollen denn da noch hinten runterfallen? Ich habe das Gefühl, dass diese Unbeherrschtheiten, die man in den ersten Spielen dieser Saison gesehen hat, mit Bargfrede, Bartels, Lukimia, nicht alles davon wurde geahndet. Das war zwar immer aus einer Frustsituation heraus, aber mein erster Gedanke wäre nicht gewesen, als Trainer zu sagen, wir müssen jetzt noch mehr kämpfen.
Genau. Das hat uns eben auch gewundert. Die Situation. Also ich frage mich, was Viktor Skripnik, ob er es wirklich so sieht oder was er damit bezweckt, oder ob es einfach auch darum geht, den Fokus vielleicht ein bisschen wegzulenken eben von den spielerischen Defiziten, weil das spielerische Moment, also fußballerisch eine dominante Mannschaft zu sein, so, das war sein erklärtes Ziel, und ich weiß nicht, ob er gerade feststellt, dass das womöglich mit den Spielern, die er hat, schwieriger werden könnte, und das nicht im Prinzip eine kleine Nebelkerze ist, die er da in Sachen Kampfkraft oder Einsatzwillen zündet, weil klar, Spiele gegen Ingolstadt, gegen Darmstadt, das sind, ich hätte fast jetzt gesagt, das sind erstmal Schlachten sozusagen, aber das sind zumindest, ist ein böses Wort, ein blödes Wort auch, das sind aber zumindest keine Spiele, bei denen man mit Schönheit, glaube ich, glänzen kann. So, das ist völlig klar, aber ich glaube, diesen Verdacht hat Werder auch zu keiner Zeit erweckt, dass sie da jetzt den Gegner in Grund und Boden zaubern würden, weil ich finde, vom Einsatz her war das alles okay. Der wirklich schlimmere Befund ist der, dass es spielerisch hakt, und um auch auf die roten Karten oder auf die Platzverweise zu kommen, die du ansprichst, ja, aus Frustsituationen entstanden, kann ich nachvollziehen, aber ich finde es ehrlich gesagt bedenklich, dass diese Frustsituationen reichen, um vielleicht bei dem einen oder anderen die Sicherung durchbrennen zu lassen. Das darf einfach nicht passieren. Das ist in beiden Fällen von Bartels und auch von Bargfrede in der Woche vorher, oder auch Lukimia, wie er auf die Hand oder auf den Körper des Verteidigers von Darmstadt da noch tritt, das ist mehr als bedenklich. Und andersherum glaube ich, und da bin ich eben auch bei dir, dass ich sage, die müssen nicht noch kämpferischer sein, nicht noch mehr Einsatz bringen. Die müssen eher den kühlen Kopf bewahren und eher sich darauf besinnen, Situationen fußballerisch zu lösen.
Das würde zumindest mal eine neue Note mit hineinbringen. Wir haben auch viele Fragen zur Kaderzusammenstellung bekommen. Das hast du alles schon so ein bisschen angedeutet. Also die Hörer sehen Probleme im zentralen Mittelfeld auf der Sechser- und der Zehner-Position. Und da würde ich jetzt als Außenstehender sagen, kommt man ja auch relativ schnell zur Rolle von Aichin, der ja auch jetzt gerade zwar seinen Vertrag verlängert hat, aber das hat sich ja auch schon wieder gezogen. Wie schätzt du denn seine Position ein und wie bewertest du das, was er für Werder umgesetzt kriegt?
Also unterm Strich, glaube ich, steht ein Plus, wenn man sein Wirken sieht bei Werder. Er hat es in der Zeit geschafft, die Personalkosten zu reduzieren. Er hat es geschafft, Erlöse zu erzielen für Leute wie Selke, auch wie Di Santo. Also gerade Di Santo ist so ein Beispiel. Den hat er vor 2 Jahren zusammen mit Robin Dutt aus der Arbeitslosigkeit in England geholt. War für Wigan Athletic nicht mehr gut genug. Und wir haben uns auch hier alle gewundert, ob das jetzt der Heilsbringer sein kann. Da hat es funktioniert. Also das war mit Sicherheit ein guter Transfer. Aichin hat Bartels geholt. finde ich auch für Werder-Verhältnisse, wo eben nicht mehr die Chance da war, viel Geld auszugeben, eine Bereicherung für Werder. Andersherum, ja, er hat auch daneben gelegen. Er hat Macchiardi geht auf sein Konto, Caldirola ist mir ehrlich gesagt auch nach dem Spiel gegen Darmstadt nach wie vor ein Rätsel, wie er im Prinzip in seinem ersten Jahr quasi unumstrittene Stammkraft sein kann, in seinem zweiten Bremer Jahr komplett weg ist vom Fenster und jetzt in Darmstadt aber in der Innenverteidigung gesetzt ist. Also da werde ich auch nicht so ganz schlau daraus. Das Problem, was ich sehe, ja, da hast du auch völlig recht bei der Aufzählung oder haben auch die Fans recht, ist, dass Werder zentral hinter den Spitzen, vor allen Dingen, wenn Werder ein 4-4-2 spielt mit der Raute, dann ist ja die Spitze der Raute die 10, fehlt im Prinzip ein Mann, der das Spiel von da aus auch leitet, die Bälle verteilt. Das hat Pizarro interessanterweise beim Ingolstadt-Spiel gemacht nach seiner Einwechslung. Da hat er hinter den Spitzen gespielt und er hat in der Tat 2, 3 Pässe in die Spitze gespielt. Er hat die Bälle verteilt, so wie man es vorher noch früher von De Bruyne kannte, der diese Qualität auch hatte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Der hat mal bei Werder gespielt, auch schon in der Zeit, als es als Werder quasi sportlich auch dabei war, immer weiter abzurutschen. Da war De Bruyne im Prinzip einer der wenigen oder der letzte noch, der in der Lage war, so ein Spiel auch zu lenken, Einfluss zu nehmen, mal besondere Aktionen zu kreieren. Und das fehlt Werder in der Tat komplett. Wir haben hier in Bremen den Levent Ajicek, der als Riesentalent gilt. Der hat als U-Spieler alle Nationalmannschaften durchlaufen. Der war als U19 Nationalspieler oder war es oder U17 Nationalspieler bei einer WM dabei in Mexiko. Da ist er in die Top 11 des Turniers gewählt worden. Jetzt in der Profimannschaft spielt er aktuell überhaupt keine Rolle. Vergangene Saison hat er sporadisch eine Rolle gespielt. Skripnik hat es dann versucht mit Eggestein, also einem Talent aus dem eigenen Laden auch, 18 Jahre jung, durchaus talentiert. Man darf von ihm keine Wunderdinge erwarten, die hat er auch nicht liefern können, ist auch völlig normal, deswegen will ich das auch überhaupt nicht dramatisieren, aber Fakt ist halt, dass auf dieser Zehnerposition Werder nicht die Lösung gefunden hat und da kann man natürlich auch sagen, dass auch Aichin diese Lösung nicht gefunden hat, da wäre ich dabei. Was die Sechserposition angeht, sage ich, mit Bargfrede ist Werder für seine Verhältnisse solide aufgestellt. Allerdings, und das merkt man jetzt, wenn Bargfrede fehlt, hat Werder ein Problem. Dann gibt es Felix Groß, ja, der ist solide, aber nicht unentbehrlich. Dann gibt es Alejandro Galvez, den Aichin auch geholt hat. Wie ich finde, ein sehr spannender, ein sehr interessanter Spieler, der in der Innenverteidigung letzte Saison, vor allen Dingen, weil er auch fußballerisch gut ist, sehr sehr gute Arbeit gemacht hat, auch unter Skripnik und im Verbund mit Westergaard zum Beispiel eine sehr spielstarke Innenverteidigung bilden würde. Jetzt lässt Skripnik aber Lukimia spielen und Galvez, ja, sitzt erstmal draußen, ist frustriert und spielt dann gegen Darmstadt auf der Sechserposition, weil Bargfrede gesperrt ist, was uns, sagen wir mal, mindestens gewundert hat, weil Galvez in der vergangenen Saison unter Dutt auf der Sechserposition auch angefangen hat, da Werder ein Überangebot in der Innenverteidigung hatte und da hat Galvez mehrfach gesagt, dass die Sechserposition eben nicht seine Position ist und ich finde, er hat jetzt gegen Darmstadt uns nicht vom Gegenteil überzeugen können. Also von daher bin ich da auch bei den Fans, die sagen, im zentralen Mittelfeld fehlt es. Ich sag auf der Zehnerposition aber noch mehr als auf der Sechserposition.
Jetzt haben wir mit Markus ja noch einen zweiten Gesprächsteilnehmer mit dabei, der ähnlich wie ich nur eine Außensicht auf Werder hat. Markus, ich habe schon letztes Jahr, man kann es nachhören, in den Schlusskonferenzen gesagt, dass in der Rückrunde mir Werder ein bisschen zu overhyped war, weil die haben halt diesen Wahnsinnslauf gestartet mit 6 Spielen, 6 Siegen zur Rückrunde und waren dann sehr schnell aus den Abstiegsrängen weg und ab dann hatten sie mit dem Abstieg auch nichts mehr zu tun. Aber ich habe schon damals, hatte ich nicht so das Gefühl, dass dahinter ein spielerisches Konzept steht. Deckt sich das mit deiner Einschätzung?
Das ist halt genau wieder das Thema. War das ein Skripnik-Effekt oder war das ein Trainerwechseleffekt? Der Marc kann das viel besser beurteilen, ob Skripnik ein guter Trainer ist. Ich denke, er ist absolut solide und ich finde es auch ein bisschen problematisch, dass viele Trainer jetzt dahin kommen wollen, der Mannschaft ein dominanteres Spiel beizubringen. Das ist ja für Leute okay, die den Kader danach haben. Also ich habe mal irgendwann einen Podcast gehört, da hat jemand gefordert, die Bundesliga müsse mehr Guardiola wagen und Ballbesitz und so. Ja, da muss ich aber mal ehrlich sagen, Leute, guckt euch doch mal an, welche Spieler Bayern München zur Verfügung hat und mit welchen Spielern soll Werder Bremen denn bitte auf Dominanz spielen, dass die 60-65% Ballbesitz haben. Dann musst du doch auch technisch so gute Spieler haben. Und ich denke, auch wenn wir erst 6 Spieltage jetzt haben, steht Werder genau da, wo sie hingehören, wo sie einzuordnen sind von dem Kader. Was ich interessant fand bei Marc, und da würde ich ihn auch ganz gerne nochmal nach seiner Einschätzung fragen, ich denke, dass Pizarro ein hervorragender Zehner ist, wenn man denn überhaupt mit einem Zehner spielen will. Aber ich sehe jetzt auch im Kader nicht unbedingt die starken Flügelspieler, wo man sagt, man sollte besser breit spielen im 4-4-2 ohne einen Zehner. Marc, glaubst du denn, dass Pizarro in der Lage ist, zumindest über 70, 75 Minuten auf der 10 auf dem Niveau zu spielen, das nötig ist in der Bundesliga?
Ehrlich gesagt glaube ich nicht. Also es ist im Moment natürlich schwer einzuschätzen, wie fit er ist oder wie er die Belastung überhaupt wegsteckt. Aber ich glaube, dass er eher der Mann im Sturm, also als einer von zwei Spitzen sein muss, als derjenige, der vorne die Bälle festmacht, der vorne im Prinzip, allein weil es Pizarro ist, für jede gegnerische Abwehr in Angst und Schrecken versetzen kann, so dass einfach dieser Typ, diese Persönlichkeit, diese Schlitzohrigkeit im Prinzip eine Qualität ist, die Werder in ganz, ganz vorne braucht. Und ich kann mir bei ihm, er wird jetzt 37 in wenigen Tagen, nicht vorstellen, dass er auf einer Position hinter den Spitzen auch mit der entsprechenden Arbeit, die er auch nach hinten zu verrichten sein würde, dann 70 oder 80 Minuten spielen kann. Ich sehe ihn eher weiter vorne und ganz ehrlich, Pizarro ist für uns hier in Bremen selbst ja auch ein Stück weit ein Rätsel. Also er hat eine Riesenbegeisterung hier in Bremen ausgelöst, als er am Sonntagnacht vor 3 Wochen war es inzwischen gelandet ist in Bremen. Da waren 300-400 Leute am Flughafen. Also ich würde fast sagen, das waren südländische Verhältnisse, die wir echt so in der Form ja noch nicht gekannt haben. Dann waren beim ersten Training 500 Leute da. Nach 1,5 Wochen waren 2000 Pizarro-Trikots verkauft. Also eine Wahnsinnseuphorie, die wir auch als Medien natürlich aufgegriffen haben. Wir sind auf dieser Welle natürlich auch mitgesurft, weil man wirklich so das Gefühl hatte, da Werder war gestartet ordentlich in die Saison. Jetzt ist Pizarro sozusagen noch oben drauf gekommen. Dann kam der Sieg in Hoffenheim und man war sehr schnell dabei oder hat sehr schnell gedacht, wow, das ist vielleicht so ein i-Tüpfelchen jetzt, was man mit der Pizarro-Verpflichtung gesetzt hat, so dass man dann sagen kann, nach der vergangenen Rückrunde und einer Saison, in der Werder dann am Ende ja immer noch so ein bisschen im Kontakt stand zu Platz 7, könnte das jetzt vielleicht sogar im Prinzip nachher das entscheidende Mosaiksteinchen sein, dass man sagt, warum soll jetzt in dieser Saison nicht Werder mal das glücken, was letztes Jahr Augsburg gelungen ist, was vor 2 Jahren Freiburg oder Eintracht Frankfurt mal gelungen ist, also so als bisschen eine Überraschungsmannschaft vorne reinzustoßen. Aber da muss man jetzt nach den 2 Spielen gegen Ingolstadt und Darmstadt schon in der Tat festhalten, vielleicht haben wir uns da selbst auch ein bisschen zu sehr berauschen lassen oder getäuscht. Auf jeden Fall sind in diesen beiden Spielen doch Defizite offengelegt worden, die wir so nicht mehr vermutet hatten. Auch die Art und Weise der Gegentore, wie sie fallen, dürfen im Leben nicht passieren. Also dass Lukimia in der Nachspielzeit in einer völlig ungefährlichen Situation gegen Ingolstadt da die Hand am Gegner anlegt. Also in der Situation überhaupt in den Zweikampf zu gehen, das war schon völlig überflüssig und ja, dann im Prinzip das gleiche Ding gegen Darmstadt auch, wo Wittwald rausläuft, zu Westergaard ruft, ich komme raus, Westergaard lässt den Ball durchgehen, der hätte den ja auch weit übers Böllenfalltor hinweg kloppen können. So, dann rasiert Wittwald den Stürmer um. Also das sind individuelle Fehler, Tiefschläge, so, oder auch Aktionen, von denen man dann eigentlich gedacht hätte, ja, dafür ist die Mannschaft, sind die Spieler stabil genug und darüber ist Werder längst hinweg, aber das scheint nicht so zu sein. Und bei Pizarro, um da, das war ja die Ausgangsfrage auch, zurückzukommen, also ich kann heute ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen, was wir nächstes Jahr im Mai über Pizarro sagen werden. Vielleicht stellt man fest, er hat 15 bis 20 Spiele gemacht, 3 bis 4 Tore geschossen, weil einfach, ja, er das entsprechende Alter hat. Andersherum kann ich mir auch vorstellen, dass Pizarro von Mal zu Mal jetzt fitter wird, dass er ordentlich trainiert. Ich habe mit ihm lange gesprochen. Also er nimmt das sehr ernst, was dabei Werder passiert. Das ist jetzt nicht für ihn nochmal so eine Ehrenrunde, die er durchs Weserstadion dreht, ein Dreivierteljahr lang, sondern der arbeitet da sehr seriös, sehr ernsthaft. Er hat über seine Rolle, die er in der Mannschaft einnimmt, sehr reflektiert gesprochen. So, und wenn ich da seine fußballerische Qualität zurechne er vielleicht auch entsprechend dann in Szene gesetzt wird, weil Werder spielt durchaus auch Torchancen in den Spielen heraus. Das war gegen Darmstadt so, das war auch gegen Ingolstadt so. Da kann Pizarro auch am Ende seine 10, 12, 13 Tore gemacht haben. Also da möchte ich überhaupt keine Prognose abgeben.
Mhm. Ich würde dir gerne eine Wette anbieten, dass er mit Sicherheit mehr als 5 Tore schießt, wenn er 20 Spiele mit mehr als 30 Minuten Einsatz hat. Weil Pizarro ist einer, der trifft einfach. Der,
ja.
Meinte, die Zahlen, die kommen ja nicht umsonst daher. Mhm. Ich denke auch noch mal ganz kurz, wenn ich was aus der Entfernung zu Werder sagen kann, das Problem sind wirklich diese, ich nenne es jetzt mal ein bisschen plakativ, Aussetzer, wie du sagtest, von Lukimja. Was ich allerdings bei Werder glaube, ist, dass sie jetzt nach vielen Versuchen endlich mal wieder einen im Tor haben, der auch richtig gutes Bundesliga-Niveau hat. Ist das auch dein Eindruck?
Absolut, ja. Das war in der Tat ein Ausreißer, ein krasser Ausreißer bisher. Also Felix Wittwald hat in den Spielen bis dahin einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Er ist körperlich sehr präsent, also ein breitschultriger Torwart mit der Brust raus. Da werden jetzt einige vielleicht auch drüber schmunzeln, aber hat es in Bremen seit Tim Wiese nicht mehr gegeben. Also Sebastian Mielitz und auch Raphael Wolf sind von ihrer Präsenz her andere Typen gewesen. Also ich will jetzt nicht sagen, bei Sebastian Mielitz hingen die Schultern schon mal eher runter, aber es ist allein vom Auftreten her schon ein Unterschied. Und Wittwald ist bei hohen Bällen sehr sicher, er geht raus, ohne Angst. Er hat auch ein gutes Timing, abgesehen jetzt von der Aktion gegen Rosenthal, die dann zum Elfmeter führte, als er sich wirklich verschätzt hat. Also auf der Torwartposition, ich glaube, diesen Eindruck, den kann ich dir da bestätigen, Markus, ist Werder mit Sicherheit besser aufgestellt als in den vergangenen 3 Spielzeiten. Das ist mit Sicherheit ein Fortschritt.
Und jetzt gab es ja, das vergisst man fast, wenn man uns so zugehört hat in den letzten Minuten, es gab ja auch noch einen Gegner, Darmstadt 98. Und ich weiß nicht, Markus, bist du jetzt dann gegen Dortmund im Stadion?
Sonntag werde ich in Dortmund sein, ja, gegen Darmstadt. Die habe ich auch schon in Schalke gesehen.
Ja, wunderbar, dann kann dir doch jetzt der Marc, kann dir doch jetzt einfach mitteilen, was dich zu erwarten hat vom Spiel der Darmstädter jetzt.
Ja, Leidenschaft, eine Mannschaft, die sehr tief steht, die den Ball gar nicht so sehr oft haben will, die aber durchaus in der Lage ist, auch so Nadelstiche zu setzen. Also ich finde zum Beispiel den Heller einen total spannenden Spieler. Der hat jetzt gegen Werder irgendwie nicht so sein überragendes oder bestes Spiel gemacht, aber ich kann mich an das Spiel gegen Hannover, es war glaube ich am ersten Spieltag, erinnern. Das war Wahnsinn. Da hat er also die Gegner abgehängt und hier in einer Szene gegen Werder durchaus aufgezeigt, so, das ist ein Spieler, der hat eine besondere Qualität. Ansonsten, ja, Darmstadt, also wir dürfen sie jetzt, glaube ich, auch nicht überhöhen. Also sie machen aus diesen ganz geringen Möglichkeiten oder Mitteln, die sie haben, eine ganze Menge. Ich finde die Zusammenstellung des Kaders auch bemerkenswert. Also gerade jemand wie Sandro Wagner, auch Luca Caldirola, also Ex-Bremer, Peter Niemeyer kann man auch mit reinrechnen, die scheinen da ja in der Lage zu sein, an ihr Limit zu gehen, so. Und wie gesagt, Caldirola war hier bei Werder zuletzt überhaupt kein Thema mehr. Sandro Wagner hat in Bremen überhaupt keine glückliche Figur abgegeben, bei Hertha dann auch nicht. Ja, und dann macht er 2 Tore gegen Werder. Ich weiß es nicht. Vielleicht macht er auch keine weiteren Tore mehr, aber ich finde Darmstadt irgendwie total spannend, so wie diese Mannschaft mit diesen Mitteln auftritt. Also ich meine das überhaupt nicht böse, aber so im besten Sinne ist das ein Zweitligist in der Bundesliga, der sich da tummelt. Also mir sind sie total sympathisch. Der Kollege, der im Stadion war und das gesehen hat, hat sofort getwittert, Darmstadt muss drin bleiben, allein wegen des Stadions, allein wegen der ganzen Atmosphäre hier. Das tut dieser Liga unheimlich gut. Andersherum, wenn Dortmund halbwegs so spielt, wie sie es getan haben, und das haben sie gegen Ingolstadt, ja, eine Mannschaft, die ich ähnlich schwierig zu spielen finde, auch getan, dann kann Dortmund das Spiel auch 3 oder 4-0 gewinnen. Ich glaube, gegen Ingolstadt hat Dortmund 4-0 gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Also wenn eine Mannschaft eine Lösung hat, eine fußballerische Lösung, dann hat Darmstadt, glaube ich, kaum eine Chance. Werders Problem ist eben eher gewesen, dass es Werder nicht in der Lage war, das Spiel spielerisch zu gewinnen. Mhm.
So, Markus, fühlst du dich gut gebrieft für deinen Einsatz am Sonntag?
Ich fühle mich sehr gut gebrieft und das deckt sich auch mit meinen Eindrücken, die ich da von dem Spiel in Schalke gewonnen habe. Da war es ja teilweise auch so, dass die wirklich nach Ballgewinn überhaupt nicht versucht haben, umzuschalten, obwohl die Räume da waren. Eine sehr gute Chance zum 2-0 hatten sie ja sogar, aber ansonsten haben die den Ball auch einfach mal auf die Tribüne gedroschen. Und das macht ihnen ja auch Spaß. Das hat der Seiler ja auch dann sehr schön gesagt, als er sagte, wir wollen ein ekliger Gegner sein. Und wenn denen das in Dortmund auch gelingt, dass die Dortmunder 20 Mal anrennen und bleiben hängen und die dreschen den Ball dann auf die Tribüne. Sowas erlebt man ja heutzutage auch nicht mehr häufig als Reus und Mkhitaryan und so, dass der Gegner so oldschool spielt. Was mich aber in dem Zusammenhang dann verwundert, weil die Leidenschaft, das war in Schalke ja auffällig, die haben sich wirklich da in der Schlussphase, kann man das sogar wörtlich nehmen, in jeden Ball reingeworfen. Ich glaube, da waren noch 3 Blocks. Aber warum, wie kommt es denn, dass die weniger als 40% der Zweikämpfe dann gegen Werder Bremen gewinnen? Also die Zahl hat mich dann doch erstaunt und sie gewinnen trotzdem, zeigt mir nur, dass man auf diese Zahlen, die sollte man sich vielleicht angucken, aber keinen großen Wert drauf legt. Um vielleicht nochmal ganz kurz zum Julian zurückzukommen. Modest hat ja auch eindrucksvoll widerlegt in den 5-6 Spielen jetzt für den FC, dass er nicht der ungefährlichste Stürmer Europas ist.
Das stimmt. Das sind auch die berühmten Post-Ex- oder Ex-Post-Analysen aus der BWL, wenn man sagt, der Aktienkurs ging immer nach oben, dann muss doch VW jetzt auch morgen 200 Euro wert sein. Tja, nee, muss nicht sein. Gut, jetzt haben wir viel über Werder Bremen gesprochen. Wir haben auch ein bisschen über Darmstadt gesprochen. Jetzt schaue ich mir die Tabelle an und schaue mal, welche Vereine liegen denn da eigentlich zwischen den beiden. Darmstadt auf 10, Bremen auf 13 und dann sehe ich 2 Spiele, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und zwar zum einen Bayer Leverkusen, zu dem kommen wir gleich, und dann die Eintracht aus Frankfurt. Hat auf Schalke 1-0 verloren und da haben wir jetzt wiederum mit Markus den Experten, der vor Ort war. Erzähl uns doch mal kurz, wenn ich da jetzt mal nur auf die Statistik gucke, dann sehe ich ja 18-13 Torschüsse für die Eintracht und denke mir, das könnte wieder so gelaufen sein wie damals bei deren Auswärtsspiel in Wolfsburg. Das war eigentlich unglücklich, dass sie da verloren haben.
Zunächst mal darf ich dich korrigieren, das ist ganz witzig, weil mir ist heute Morgen genau dasselbe passiert, als ich mit einem Bekannten gesprochen habe. Da hatte ich, der hatte gefragt, wie sie gespielt haben, und da habe ich auch zunächst 1-0 für Schalke gesagt. Und dann
ach Gott, ja, richtig.
Ach, da war ja noch ein super Tor von Sané oder wie immer er richtig ausgesprochen wird. Zum Glück ist das ja bei Printlern egal, wie der ausgesprochen wird. Also ich habe jetzt heute Morgen gesehen, dass die Schalker die Aussage Breitenreiters getwittert haben, eine mitreißende Partie. Ich hatte in meinem Text geschrieben, eine ansehnliche Partie. Mitreißend war es sicherlich nicht. Es war nicht schlecht, aber die Schalker waren doch deutlich schwächer als zuletzt gegen Mainz. Die Frankfurter haben mir spielerisch sehr gut gefallen in den Umschaltsituationen. Aber da muss man dann auch sagen, wenn es 20 Meter vor dem Tor aufhört, dann ist das halt auch nicht mehr gut. In der zweiten Halbzeit hatten sie dann tatsächlich Chancen. Nach dem Rückstand hatten sie sehr gute Chancen. Und dann hat Fährmann und jemand auf der Linie, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer es gegen Meier war, eigentlich die Schalker vor dem Ausgleich bewahrt. 1-1 wäre auch in Ordnung gegangen, war keine Glanzleistung von Schalke, aber mich hat so ein bisschen gewundert in einigen Berichten, maues Spiel und so, als wenn das langweilig gewesen sei, fand ich jetzt gar nicht. Mhm. Und Eintracht Frankfurt, wenn ich sie mal vergleiche, die stehen ja direkt ein Punkt, ein Platz vor Werder Bremen. Ich glaube, da ist spielerisch deutlich mehr drin. Vor allen Dingen gefällt mir auch, wie der Fee spielen lässt. Das ist jetzt kein aggressives Pressing, wie man es von Leverkusen oder Stuttgart kennt, aber die gehen auch ziemlich weit vorne drauf. Haben mit Alex Meyer einen richtig geilen Fußballer, also so, ja, auch so oldschool. In vielen Dingen, den finde ich richtig gut. Und das ist schon sehr gut anzugucken. Mhm. Bei Schalke war es auch nicht so schlecht oder matt oder müde. Ich fand's okay.
Wir haben zu Schalke zwei Fragen bekommen von Hörern. Einmal vom Twitter-Nutzer PetCap28 und einmal von unserem Hörer BeastMode. Und beide reden ein bisschen über das Offensivkonzept von Schalke. Und zwar, PetCap kann das gar nicht erkennen und fragt, ob du es ihm bitte mal erklären könntest. Und BeastMode fragt, ihm sei es unverständlich gewesen, warum sie das Spiel so aus der Hand gegeben haben nach dem 1-0 und sich so eingebunkert haben. Kannst du uns da noch ein bisschen erklären, wie es wirklich ist?
Ein Bunkern gestern gegen Frankfurt, ein Bunkern, weiß ich nicht, ob das jetzt so freiwillig war. Die Frankfurter haben dann halt auch deutlich mehr Druck gemacht. Ich finde, das ist ein ganz normaler Spielverlauf nach einer Führung. Wenn du in der 76. das 1-0 machst, versucht natürlich die Mannschaft, die zurückliegt, mehr Risiko zu gehen. Und das hat man ja dann hinterher beim 2-0 auch gesehen, dass das ging dann nach hinten los, hätte auch genauso gut zum Ausgleich führen können. Also da würde ich jetzt den Schalkern keinen großen Vorwurf machen, dass sie sich aktiv zurückgezogen hätten. Zu dem Konzept, wie der Marc schon sagte, Konzepttrainer und Konzept, ich meine, wenn eine Mannschaft ein Konzept hat, für mich ist das ja fast gleichzusetzen mit dem Wort Muster. Und du spielst immer nach einem Muster, ja, das wäre ja für den Gegner super, weil dann könntest du dich auf alles einstellen. Deshalb, das ist mir irgendwie zu viel Schema. Was bei Schalke auffällig ist und bei Breitenreiter, dass Johannes Geis ein extrem wichtiger Spieler ist, der sich immer weit zurückfallen lässt, teilweise oder ja vielleicht sogar meistens zwischen die Innenverteidiger, um das Spiel zu eröffnen. Und dann geht es mehr oder weniger schnell auf die Flügel. Gestern hat er ja wieder im 4-2-3-1 spielen lassen, davor häufiger im 4-4-2. Max Meyer war gestern nicht so auffällig wie in den Spielen zuvor. Ob das jetzt daran lag, dass er auf der 10 gespielt hat und nicht außen, keine Ahnung, das weiß man nicht. Aber ich fand, außen hat das sehr gut gemacht. Diese Breite, die Breitenreiter haben möchte im Spiel, die hat man auch gestern, auch in dem System wieder gesehen. Und das ist im Grunde genommen so, sag ich mal, der Plan, der dahinter steckt, das Spiel auf die Außen zu verlagern, möglichst auch relativ spät, aber das ist gestern nicht ganz so häufig gut gelungen. Sind ja auch nicht so oft durchgekommen Und dann hängt es natürlich auch viel davon ab, wie bindest du Hüntela in ein Spiel ein. Gestern hat er wenig Situationen gehabt. Eine ziemlich merkwürdige, wie ich dann heute Morgen auch erst in der Zusammenfassung gesehen habe, ist im Spiel auf der Tribüne in Schalke, sitzt man ja relativ weit weg, ist mir das gar nicht aufgefallen, dieser Tritt.
Hätte rot gut. haben müssen, ne?
Ja, ich denke schon. Ja. Da hätte er sich zumindest nicht beschweren können. Mhm. Aber merkwürdig, dass das gestern, also ich habe davon überhaupt nichts mitgekriegt, sondern erst heute Morgen war auch gar kein Thema hinterher.
Erstaunlich.
Hat aber natürlich nichts mit Konzept zu tun. Also
hoffentlich ist das kein Konzept.
Wenn wir, so wie der User das meinte, ich weiß ja, wie er das meint mit dem Konzept, dann würde ich ihm total widersprechen. Also klar hat André Breitenreiter das Konzept, was ich eben aufgezeigt habe. Ne? So wie es jeder andere Trainer auch hat. Also ich glaube, einen konzeptlosen Trainer wirst du im Profifußball nicht finden. Es gibt halt einige, die es besser machen, einige, die es schlechter machen.
Mich würde als Bremer noch mal kurz interessieren, Markus, wenn ich da mal eben dazwischen fahren darf. Franco Di Santo, ist er da schon angekommen? Wird er sich da wohlfühlen? Wird er tatsächlich eine wichtige Rolle da spielen? Oder wie fällt so dein Eindruck nach den ersten Wochen mit Di Santo bei Schalke aus?
Gestern ist er erst später reingekommen. Deshalb hat Hüntela ja alleine vorne gespielt. Was ja, wenn ich es richtig verfolge, die vergangenen Jahre eigentlich häufig der Fall gewesen ist, dass Hüntela alleine gespielt hat. Von daher ist es ja auch für Hüntela, der schon jahrelang da ist, dann eine Umstellung, jetzt plötzlich mit jemandem an der Seite zu spielen. Und jetzt haben wir 6 Spiele. Also Di Santo, mal so, ist mir noch keinmal positiv aufgefallen, aber ich glaube, da sind wir einfach schlicht zu früh in der Saison, um da ein Urteil drüber zu fällen. Mhm. Also ich finde, es war ein absolut logischer Transfer, vor allen Dingen zu den Konditionen, den dann zu holen, weil du musst ja immer auch gewappnet sein für den Fall, der in den vergangenen Jahren ja selten passiert ist, dass Hüntela mal länger ausfällt, beziehungsweise dass er, was doch schon häufiger mal passiert ist, dann nicht trifft und ersetzt werden muss. Und von daher macht Di Santo Sinn. Bisher hat er sich noch nicht gut eingebunden. Ich glaube, es ist vom Stand her ähnlich wie bei Drimmitsch in Gladbach. Wobei man die beiden Rollen jetzt nicht wirklich vergleichen kann. Aber auf gleichem Stand, und da muss man dann halt ein halbes Jahr vielleicht abwarten. Ich denke mal, es ist nicht so schlimm wie bei beispielsweise Immobile vergangene Saison in Dortmund, wo es einfach nicht passte. Und das, glaube ich, wird bei Di Santo nicht der Fall sein. Mhm.
Gut, und unter dem Strich steht, dass Schalke über dem Strich steht, nämlich dem Strich zur direkten Champions League Qualifikation auf Platz 3. Und eine Mannschaft, die da wahrscheinlich gerne stehen würde, aber in Realität auf Platz 11 steht, ist Bayer 04 Leverkusen. Die haben ebenfalls gespielt, nicht weiter überraschend, gegen Mainz 05. 1-0 gewonnen, eventuell für einige überraschend, dass Kießling nicht von Beginn an gespielt hat. Insgesamt ein zwar knapper Sieg, aber verdient, frage ich euch, Marc?
Also das, was ich in der Zusammenfassung gesehen habe, war es verdient. Ja, ich glaube, Mainz hat ein bisschen zu wenig getan am Ende, obwohl ich mich da auch an die eine oder andere Chance erinnern kann. Mali hätte gegen Gegner Hoffenheim wahrscheinlich gestern getroffen, aber in der Form jetzt, also so wie ich mitbekommen habe, ein verdienter Sieg, der glaube ich auch dringend notwendig war für Leverkusen, um da einfach mal so ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit und auch Potenzial und Realität in Einklang zu bringen, weil Leverkusen normalerweise viel, viel besser dastehen müsste, als sie es jetzt tun mit Platz 11, 4 erzielten Toren in 6 Spielen. Also ja, die kommen jetzt nach Bremen, am Wochenende. Ich bin da sehr gespannt. Müsste im Prinzip eine Mannschaft sein, die Werder wiederum liegt, weil jetzt kann man den Ball auch mal dem anderen lassen, ihn vielleicht mal schnell erobern und dann geschickt nach vorne tragen. Ich bin gespannt, was es für ein Spiel wird. Also für mich ist das Spiel von zwei Mannschaften, die in der Liga bisher bei Werder ein bisschen und bei Leverkusen sehr deutlich unter den Möglichkeiten geblieben ist.
Mhm. Ich sehe das ähnlich vom Spielerischen her, wobei man natürlich sagen muss, Leverkusen spielt ja schon eine extreme Art des Fußballs. Das ist ja alles nicht auf Schönheit angelegt. Ein Kollege von mir sagte mal, Leverkusen spielen zu sehen, das ist so ein bisschen wie Krieg. Das finde ich total übertrieben, vor allen Dingen, weil er diese Art komplett ablehnt. Also ich finde, Roger Schmidt, der hat den Plan, der holt sich die Spieler dafür. Sonst hätte er gewiss nach den Eindrücken von Kevin Campbell in Dortmund nicht Kevin Campbell geholt. Mhm. Aber der muss man gucken, vielleicht passt er ja da wirklich besser rein. Ich fand's sehr überraschend, wie doch auf Leverkusen eingedroschen wurde nach dem Spiel in Dortmund, auch von Völler. Die waren sicherlich nicht gut, aber Dortmund war an dem Tag ziemlich gut. Und wenn du gegen ein Mittelfeld mit Kagawa und Gündoğan und Mkhitaryan in Topform spielst und dann Aubameyang, da möchte ich da noch eine Mannschaft sehen, die da dann richtig gut mit klarkommt. Dass man natürlich hinterher auch noch komplett untergehen kann, ist auch richtig. Aber so dramatisch habe ich es nicht gesehen. Die hatten Chancen auch, viel weniger als Dortmund. Und wenn man jetzt mal guckt, was die schon hatten, dann hast du drei Niederlagen in München, in Dortmund. Das überrascht jetzt keinen groß. Und dann natürlich das, und das ist vielleicht dann, wird man nach Ende der Hinrunde sagen, das Streichergebnis, das 0-1 gegen Darmstadt. Das darf einer Mannschaft wie Leverkusen eigentlich nicht passieren, zu Hause gegen Darmstadt zu verlieren und kein Tor zu machen. Aber das sind dann halt diese wenigen Prozent der Spiele in der Bundesliga, wo es totale Überraschungen gibt. Und das ist dann halt Leverkusen gegen Darmstadt. Was ich bei Leverkusen, was mir ehrlich gesagt nicht so gut gefällt, ist die Innenverteidigung. Ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt, wie viele andere, dass Jonathan Tah eine riesige Zukunft als Innenverteidiger haben wird. Dafür ist er für mich nicht beweglich genug. Und gestern hat Papadopoulos nicht gespielt, aber er ist sicherlich auch kein überdurchschnittlicher. Und dann hast du bei Leverkusen, das Problem wirst du natürlich immer haben, solange du Roger Schmidt als Trainer hast und der sein Roger Schmidt-Fußball spielen lässt. Extrem hohes Risiko, hat man Sonntag gesehen, Wendell steht teilweise dann sehr hoch, sehr zentral, da gehen Räume auf. Auch Stuttgart gestern komplett verdient gewonnen. Aber du hast ja gesehen, das Problem des VfB beim 1-0 von Hannover, du bist in 1-3 Unterzahl bei dem Angriff oder 2-3. Das passiert halt, wenn du so spielst. Du musst dann halt ja drei Tore machen oder zwei. Das nehmen Zorniger und Schmidt in Kauf. Und das ist auch für mich okay. Also ich finde es besser, als wenn du sagst, wir müssen sehen, dass wir irgendwie den Ball da vorne reinmurmeln und wir spielen aber so wie Inter Mailand zu besten Zeiten, dass wir auf keinen Fall einen kriegen. Mhm.
Definitiv hat Leverkusen auch einfach Mainz komplett insofern aus dem Spiel genommen, dass sie mit ihrem Pressing wahnsinnig viele Ballgewinne erzielt haben. Also die Passquote von Mainz bei 57%, das ist nicht gerade ihr Liga-Durchschnitt. Die hatten nicht den besten Tag und dennoch hätte es ein Unentschieden werden können. So ist es manchmal. Und auch ein Unentschieden werden hätte können, das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem HSV. Tatsächlich ist es aber ein 1-0 für den HSV geworden. Und da sich die Hörer vielleicht erinnern, dass wir die Tabelle von unten nach oben durchgehen, zeigt sich ja schon ganz gut. Jetzt kommen wir in die Region, wo die Fans wirklich gerade entspannt sind. Ingolstadt auf Platz 8, der HSV auf Platz 6. Und jetzt frage ich dich, Marc, als Sportchef des Weser-Kurier, verdiente Sieg in Ingolstadt? Und wie kann man die Leistung von Ingolstadt bewerten?
Ja, also ich glaube, das Ergebnis geht in Ordnung, so wie ich es mir habe sagen lassen. Der HSV ist im Prinzip fast nicht wiederzuerkennen, wenn man mal ein Jahr zurückdenkt. Also das gilt personell auf der Trainerposition, natürlich aber auch auf der Mannschaft und auch von der Idee her, wie die Mannschaft spielt. Also beim HSV muss ich sagen, Hut ab. Das ist ja für uns hier oben in Bremen immer nochmal sozusagen immer das zweite Spiel, was parallel zu jedem Werder-Spiel läuft, dass man guckt, was macht denn der HSV? Und da hat man sich in den letzten Jahren, als es für Werder sehr, sehr hart war und man hier sehr gelitten hat, immer noch trösten können und sagen können, naja, den Hamburgern geht's noch schlechter oder die Hamburger informieren sich noch mehr, als es Werder tut. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt erstmal vorbei ist. Das hat man auch, finde ich, zum Ende der letzten Saison schon gemerkt, dass Bruno Labbadia es eben da geschafft hat, der Mannschaft auch eine klare Idee zu verpassen. Die Mannschaft ist sehr stabil aufgetreten. Es hat auch da noch unter Labbadia den einen oder anderen Rückschlag gegeben. Sie haben über die Art und Weise, wie sie die Klasse gehalten haben, glaube ich, braucht man nicht mehr lang und breit diskutieren. Das war auch mehr als glücklich. Aber, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, Labbadia hat da weitergemacht, wo sie im letzten Sechstel, war es ja, glaube ich, ungefähr der vergangenen Saison im Prinzip angefangen haben. Und sie haben, glaube ich, einige auch recht wichtige Personalentscheidungen getroffen. Also ich finde, der HSV hat sich sehr von Ballast, will ich mal sagen, befreit. Also Van der Vaart ist weg. Das war jemand, der immer sehr die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, gewollt oder ungewollt, sei mal dahingestellt. Aber Van der Vaart war immer jemand, der dann auch polarisiert hat, weil er halt auch seine Leistung letztlich nicht mehr gebracht hat und im Prinzip auch daran gescheitert ist, dass man einen anderen Van der Vaart in Hamburg noch kannte. Westermann ist auch so ein Typ gewesen. Ich mochte ihn eigentlich aus der Entfernung als Typen, weil er immer einer war, der Farbe bekannt hat, der sich hingestellt hat, der Tacheles geredet hat. Aber wir kennen das natürlich auch alle, diese Witze über Westermann, das, was da gelaufen ist. So, das ist auch etwas, was weg ist. Berami ist weg, glaube ich, auch ein Spieler, der nicht leicht zu handeln war. Da gibt es ja mit Giroud und Berami die Geschichte aus der Umkleidekabine, auch die Art, wie Berami gespielt hat, sehr expressiv als Typ, der immer reingegangen ist, der auch sich über Härte definiert hat. So, ich glaube, das alles Sachen, wo man sich in der Vergangenheit dran abarbeiten konnte beim HSV, so das fällt jetzt schon mal weg und hilft vielleicht so ein bisschen, sich darauf zu fokussieren, worum es geht, nämlich Fußball zu spielen und den Spielern zu sagen oder an die Hand zu geben, ihnen mit auf den Weg zu geben, zu wissen, was müssen sie jetzt eigentlich tun. Und durch die Verpflichtung von Aaron Hunt, es fällt dem einen oder anderen Bremer auch, glaube ich, nicht so leicht, das zu sagen, aber hat sich der HSV fußballerisch auch nochmal um ein paar Prozentpunkte verbessert. Und von daher glaube ich, wird Hamburg jetzt nicht die Überraschungsmannschaft dieser Saison werden, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube, sie werden deutlich, deutlich besser spielen als in den vergangenen zwei Spielzeiten. Und ja, Überraschungsmannschaft Ingolstadt, ich würde bisher ja, absolut, ich habe die Mannschaft in der zweiten Liga nicht wirklich spielen sehen oder nicht sehr intensiv verfolgt. Ich habe es jetzt im Weserstadion vergangenen Sonntag erlebt. Ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, eine sehr unbequem zu spielende Mannschaft, vor allen Dingen eine Mannschaft, und das fand ich beeindruckend, und das habe ich in der Form im Bundesligaspiel auch ehrlich gesagt noch nie erlebt, eine clevere, in Anführungszeichen auch schmutzige Mannschaft, also eine Mannschaft, die das Regelwerk bis ins Letzte ausreizt, sage ich mal, um auch überhaupt keinen fußballerischen Fluss zustande kommen zu lassen. Also ne, die Ingolstädter haben das Spiel verzögert, sie haben die Fouls dankbar angenommen und sich nochmal gewälzt, bis ein Einwurf ausgeführt war, bis der Torwart seinen Abstoß oder Abschlag gemacht hat. Da ging immer sehr viel Zeit ins Land, und man hat im Prinzip gemerkt, dass Werder nie griffig genug war für dieses Spiel, um darauf quasi reagieren zu können. Es waren also wirklich Brüche im Spiel, Unterbrechungen, das war als Zuschauer fast körperlich manchmal zu spüren, dass man dachte, mein Gott, jetzt haben die Bremer einen Angriff vorgetragen, der nächste lief und die Situation wurde abgepfiffen und es war erstmal wieder 30, 45 Sekunden lang Ruhe auf dem Platz und ja, alles hatte sich wieder sortiert, alles hatte sich wieder geordnet und dann konnten die Ingolstädter Spiel auf, was sie sehr diszipliniert gemacht haben, also absoluten Respekt auch dafür, haben auch die eine oder andere Chance sich erspielt, also das war kein Ermauert in Bremen, das war auch, um da nicht falsch verstanden zu werden, kein unsportlicher Sieg, nein, der war absolut verdient, letztlich auch, ja, clever gemacht und wenn man dann auch noch die Nerven hat und in der Nachspielzeit einen Elfer so cool verwandelt, wie es da passiert ist, dann muss ich sagen, völlig okay. Und ich bin wirklich noch gespannt, was anderen Mannschaften gegen Ingolstadt einfällt. Mhm.
Da kommt es ja am Freitag zum Duell um Europa, wenn der FC Ingolstadt gegen den ersten FC Köln spielt. Womit wir ganz galant, überraschend galant, bei der nächsten Partie gelandet werden. Hertha BSC gegen den ersten FC Köln. Hertha auf Platz 5 nach diesem 2-0-Sieg. Der FC auf Platz 7. Da läuft man mit ganz dicken, stolz geschwellten Brüsten durch die Stadt. Da bin ich mir sicher. Und man muss auch sagen, wir müssen das Spiel nicht in alle Tiefe besprechen, denn wir werden in der nächsten Sendung einen Hertha-Experten zu Gast haben, auf den ich mich schon sehr freue. Aber Markus, war auch ein wirklich gutes Spiel mit vielen Chancen für die Hertha und damit dann der Sieg unter dem Strich auch okay.
Das denke ich auch. Von den Ausschnitten her war das auf jeden Fall verdient. Der 1. FC Köln, was jetzt auch nicht überrascht, das wird es in dieser Saison sicherlich auch häufiger geben, dass er sehr wenige Chancen hat, weil denen auch nach den Transfers des Sommers, es fällt ihnen halt schwer, das Spiel zu gestalten und Großchancen sich herauszuspielen. Und gerade das 1-0 hat mir wirklich sehr gut gefallen von Hertha. Schöner Vertikalpass, dann nach außen, perfekte Flanke. Und das muss man natürlich auch sagen, super Kopfball von Ibisevic, der dann ganz kurz mal einnickt. Also wer die Szene dann gesehen hat, der wusste genau, warum dieser Ibisevic, wie die Vergangenheit von dem zustande kommt in Hoffenheim. Wer den beim VfB Stuttgart gesehen hat, der dachte sich natürlich, ja, das ist jetzt einer, der sollte mal schleunigst, keine Ahnung, in welche zweit- oder drittklassige Liga wechseln. Und das 2-0 macht er dann vermutlich natürlich auch nach dem Erfolgserlebnis. Stuttgarter Fans werden mit Recht sagen, bei uns hat er den letztes Jahr in der letzten Minute dann nicht gemacht, wenn er alleine auf den Torwart läuft. Ist halt beim Torjäger so, wenn es dann mal irgendwann wieder gelingt, dann gelingt es auch sofort zum zweiten Mal. Hertha kann ich, in Dortmund habe ich sie gesehen, da waren sie ziemlich merkwürdig passiv nach 2-0 Rückstand, haben dann hinterher plötzlich dann doch versucht, noch was zu machen, allerdings schon zu spät. Also fällt mir genauso wie beim HSV sehr schwer, da etwas zu prognostizieren. Da kann man fürchterlich daneben liegen. Gerade beim HSV, also noch eher würde ich es beim HSV gar nicht wagen, weil das ist mir alles zu fragil in den letzten Jahren da gewesen. Hertha, denke mal, sie haben jetzt auch schon ein gutes Polster, werden auf absehbare Zeit zumindest da unten nicht reinrutschen. Mhm.
Und was mir aufgefallen ist, Marc, früher wäre das ein Spiel gewesen, was die Berliner gehasst hätten, denn der FC stand unheimlich tief. Es war deutlich zu sehen, dass nach den 6 Toren in Frankfurt hat Stöger eindeutig wieder mehr den Fokus auf Defensive gestellt. Und früher wäre die Hertha damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Das wäre so ein klassisches 0-0 gewesen. Und diesmal haben sie es aber wirklich geschafft, mit einem Fokus auf Flügelspiel sich viele Chancen zu kreieren.
Ja, hätte ich auch gesagt, so wie du, das wäre das 0-0 gewesen. Ich weiß nicht, letzte Saison waren es 9 oder 10, die Köln gespielt hat. Und ja, bei Hertha in der Tat ist es sehr bemerkenswert. Also ich habe im Prinzip auch nach den Entwicklungen der letzten 2-3 Jahre gedacht, dass es bei Hertha eigentlich auch keine Ruhe reinkommt. dass sie jetzt sogar fußballerische Lösungen auch finden, erstaunt im Prinzip nur auf den ersten Blick, finde ich, wenn man guckt, wen sie sonst in der Mannschaft haben. Also wenn man sich das Mittelfeld anguckt mit Skelbred, der bei Hertha im Unterschied zum HSV wirklich auch gut funktioniert hat, Darida, Stocker, vorne Kalou, der bei allen Problemen, die er vielleicht hier und da als Star mal an den Tag legt, aber eine unbestrittene Qualität hat, muss ich schon sagen, bin ich da sehr positiv überrascht, halte es aber auch ähnlich wie Markus. Die Erfahrung der letzten Jahre, weiß ich nicht genau, was ich wirklich von Hertha zu halten habe. Bemerkenswert finde ich, dass Pal Dardai offensichtlich der Trainer ist, der da gut hinpasst. Also erinnert mich so ein bisschen an die Trainerentscheidung auch in Bremen. Also bei Werder hat man ja auch nach Schaf überlegt, wer kann es nun sein? Es sollte dann jemand wie Dutt werden, der komplett von außen kam, der einen ganz anderen Blick auf das Spiel, auf Bremen, den Standort auch gebracht hat. Das hat so nicht funktioniert. Und dann ist es oft so dann doch derjenige, der irgendwie den Verein lebt, der den Verein verkörpert. Bei Werder ist es dann Skripnik, bei Hertha ist es einer wie Dardai. Und dann gehen manche Dinge komischerweise dann doch wieder auf. Und dann gehört eben auch dazu, dass Hertha mit so einer Mannschaft dann doch auch in der Lage ist, eine Kölner Mannschaft zu knacken, von der ich, wie du halt auch sagst, gedacht hätte, da hätte ich eigentlich 0-0, maximal 1-1 getippt in dem Spiel.
Das Gute ist, ihr beide müsst Hertha nicht vollkommen verstehen, ihr müsst einfach nur die nächste Schlusskonferenz hören, die wir am Sonntagabend aufnehmen und dann auch nachts veröffentlichen. Da wird uns das alles erklärt werden von Hertha-Experten. Ich freue mich schon sehr darauf. Und die Bayern-Fans sehr und die Wolfsburg-Fans wahrscheinlich gar nicht so sehr werden schon sehnlichst darauf warten, dass wir noch über ein Spiel sprechen. Bayern gegen Wolfsburg, 5-1. Robert Lewandowski bricht alle Rekorde, die man mit 5 Toren brechen kann. Ich hatte das Gefühl, ganze Redaktionen hatten nur noch damit zu tun, zu recherchieren, welchen Rekord er auch noch gebrochen hat. 5-1. Was kann man zu diesen wahnsinnigen 5 Toren in 9 Minuten sagen, Markus?
Ja, genau diese Frage habe ich mir gestern, als ich im Dienst bei Sportschau war, auch gestellt und da auch was zu geschrieben. Und zwar hatten wir die einfache Frage gestellt, wie konnte das passieren? Und dann habe ich mir halt alle 5 Tore nochmal genau angeguckt. Und dabei sind dann doch so einige Sachen aufgefallen, die man, wenn man dienstags abends mal einfach so auf der Couch liegt und das Spiel sieht, halt nicht erkennt, dass Jerome Boateng eine gute Spieleröffnung hat. Das sagt Jogi Löw ja auch bei fast jedem Länderspiel. Aber es ist halt in dem Spiel extrem aufgefallen. Vor dem 1-0 war wichtig die Kombination. Toller Pass von Boateng auf Müller, der raus zu Götze. Und genau das Gleiche ist vor einem weiteren Tor noch passiert. Ich war
vom 5-1 dann war
das. Vom 5-1, ja. Okay, das hatte ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf. Das sind natürlich wichtige Dinge, die man dazu sagen muss. Und ja, man kann jetzt natürlich sagen, Pep Guardiola hat in der Halbzeit umgestellt und hat Robert Lewandowski eingewechselt, wobei das, finde ich, das käme, glaube ich, jedem in den Sinn. Wenn man in der ersten Halbzeit sieht, man kriegt's offensiv nicht so gut hin und guckt dann auf die Bank und sieht, oh, da ist ja Robert Lewandowski. Für mich, ich habe den in Dortmund ja lange gesehen, also ich würde ihn zu einen der besten 3, mit Sicherheit 5 Stürmer der Welt zählen, dass der großartige Qualitäten hat, das weiß jeder. Vor allen Dingen finde ich, was bei ihm auffällig ist, er bringt so manche Floskeln er bringt Leben in manche Floskeln von Trainer, die dann sagen, wir müssen geil darauf sein oder geiler darauf sein, ein Tor zu erzielen. Genau das sieht man bei Lewandowski und das macht auch seine Klasse aus, beispielsweise vor dem, ich glaube es war 4-1, dieser recht artistische Schuss, als er am 16er steht zusammen mit Luis Gustavo und dann Beim Torschuss hat er 2 Meter Vorsprung, weil er genau weiß, wann er anzutreten hat, wohin er zu laufen hat. Unheimliches Tempo dann. Die Technik ist überragend. Also darüber brauchen wir nicht lange zu reden. Was haarsträubend war, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade nachdem ich mir das nochmal genau angeguckt habe, das Wolfsburger Abwehrverhalten. Bei 4-1, 5-1, da habe ich noch teilweise Verständnis dafür, weil das nervt natürlich unheimlich, wenn man seine doch über weite Strecken ziemlich gute erste Halbzeit so wegwirft. Aber wenn ich sehe, wie Naldo beim 1-3 vorher hinter dem Lewandowski hertrabt und überhaupt keine Anstalten macht, dem mal im Sprint zu folgen, da frage ich mich, wie kann sowas passieren? Bei einem gestandenen Bundesliga-Profi und Innenverteidiger einer Mannschaft, die in der Champions League spielt und Ambitionen hat, das in Zukunft auch weitermachen zu wollen. Also da würde ich als Hacking nach der Analyse oder bei der Besprechung dann doch ziemlich laut werden. Auch Dante hatte wieder einige Böcke da drin. Sein Handheben kostet ihm eine halbe Sekunde, die ihm sehr gut getan hätte, um Lewandowski näher zu stören beim 2-1. Ja, und dann hast du innerhalb von 60 Sekunden ist deine Führung hin. Und so lässt sich dann was erklären, was ja auch, mein Gott, man sieht es ja jetzt in 50 Jahren einmal vorkommt. Das ist so ungefähr, als wenn du ein WM-Halbfinale hast, das 7-1 gegen Brasilien gewonnen wird.
Ja, ich glaube, da war Dante sehr dankbar, dass er ja selbst noch 2 weitere Treffer verhindert hat, zumindest einer davon, eine Rettungsaktion ging da auf sein Konto. Jetzt hat der Markus das ganz schön entmystifiziert, finde ich, Marc. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hätten wir uns nicht einfach dran erfreuen können, sowas wahnsinnig Geiles mal gesehen zu haben in der Bundesliga?
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt auch für einen Moment ja gefreut oder habe gestaunt, habe mit offenem Mund da gesessen, als ich parallel lief ja das Darmstadt-Spiel. Da mussten wir vom Dienst her natürlich immer noch mal wieder auf den Fernseher auch gucken, um das Spiel zu verfolgen. Aber wie das im Live-Ticker dann ging und Bing 1-1, Bing 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, also die Kollegen, die haben geglaubt, ich würde sie veräppeln, als ich immer den aktuellen Spielstand durchgegeben habe. Aber nein, das war ein Moment, der wird natürlich nicht prägend sein. So, und da kann man sich dran freuen, weil ich sehe auch einfach einen Spieler wie Lewandowski total gerne in Aktion. Und da bin ich komplett bei Markus. Das ist einer, also glaube ich, der beste Stürmer, den wir in den letzten 2-3 Jahren in der Bundesliga überhaupt gehabt haben. Und als ich dann so die erste Euphorie ein bisschen gelegt hat und klar war, wie viele Rekorde dieser Mann da gebrochen hatte, da hat bei mir dann sehr schnell wieder so eine Desillusionierung auch eingesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe mich als Fußballfan in den letzten 2-3 Jahren, aus dem Titelrennen im Prinzip fast verabschiedet, muss ich sagen. Also es war völlig frühzeitig im da Bayern würden Meister und ob sie nun ihre Spiele dann gegen Augsburg 2-0 buchhalterisch souverän gewinnen oder vielleicht auch mal 4-0 dann gegen Köln aufdrehen und was Besonderes zeigen. Das hat mich ehrlich gesagt alles überhaupt nicht mehr interessiert. Ich hatte jetzt in dieser Saison und auch nach den ersten Wochen so die leise Hoffnung, dass ich dachte, na, vielleicht kann das in dieser Saison ja doch mal wieder auch einen Titelkampf geben, bedingt durch die Dortmunder, die so fantastisch gestartet sind, bedingt durch Wolfsburg, die im Supercup gezeigt haben, dass man und wie man Bayern schlagen kann, die es auch in der vergangenen Saison in der Rückrunde schon gezeigt haben, durch diesen latenten Guardiola-Überdruss, will ich es mal nennen, den der ein oder andere an den Tag gelegt hat, hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, diese Saison vielleicht erleben wir mal wieder spannendes Bundesliga-Titelrennen. Also ich habe die jetzt irgendwie seit Dienstag wieder komplett aufgegeben, weil im Prinzip doch dann sehr deutlich wird, die Bayern haben einfach eine phänomenale Qualität, auch noch ohne jemanden wie Schweinsteiger, auch noch ohne Ribéry, der ausfällt. Aber dann gibt es halt den Douglas Costa, es gibt halt Lewandowski und meine Befürchtung ist so ein bisschen bei dem Ganzen, klar, ich freue mich wirklich, wenn Fußballern so außergewöhnliche Dinge gelingen wie Lewandowski an dem Abend, und dann ist es auch völlig egal, ob der für Bayern spielt, für Alemannia Aachen oder für 1860 München. Aber für die Bundesliga selbst hat mir das am Dienstag wieder so ein bisschen so die Freude entzogen, weil ich dachte, Mensch, zur Halbzeit die Wolfsburger führen, da ist was möglich. Man sieht, die Bayern sind vielleicht auch nicht so sattelfest, wie man glaubt, aber ich glaube, am Ende wird es wieder darauf hinauslaufen, dass die Bayern Meister werden. Ich behaupte auch mal ganz keck jetzt, sie werden sogar sehr souverän vor einem Vizemeister Borussia Dortmund tun. Und ich glaube, im Nachgang wird man, glaube ich, vielleicht auch sagen, naja, und das ging los damals an diesem 6. Spieltag, als die Wolfsburger die Bayern nochmal ganz kurz versucht haben zu ärgern und dann Lewandowski groß aufgespielt hat, dann waren Bayern dann wieder die Klasse für sich in dieser Liga. Und das finde ich nur bedingt schön. Mhm.
Wobei ihm ja die erste Halbzeit auch Mut machen könnte. Also so gut wie Guardiola zur Halbzeit gewechselt hat, und da kommt natürlich die Qualität des Kaders zu tragen. Er hat ja nicht nur zwei Spieler eingewechselt, sondern auf fünf Positionen umgestellt. Und Alaba Costa war auf der Seite ein ganz anderes Gespann als Lahm Costa vorher in der ersten Halbzeit. Aber immerhin gab es auch diese erste Halbzeit. Aber gut.
Ja, ich hoffe es. Also da bin ich dann auch bei dir und sage, die Bayern dürfen sich gerne einige Schwächephasen in der Saison leisten und vielleicht den Fokus doch einfach komplett auf die Champions League richten.
Du bist da nur bei mir, wenn es um das Moderieren dieses Podcasts hier geht, ehrlich gesagt.
Okay.
Ich war im Stadion und habe mich witzigerweise noch auf dem Weg dahin mit einem aus dem Social Media Team vom FC Bayern unterhalten, und ich habe ihm gewünscht einen hohen Sieg mit 15 Minuten Abstand zwischen den Toren, weil es dann für die am vorteilhaftesten ist. Sie können in Ruhe neue Torgrafiken basteln. Jedes Posting hat Zeit, Interaktionen zu sammeln. Das hat nicht so ganz funktioniert, aber sie haben es trotzdem hingekriegt. Auch erstaunlich, dass sie überhaupt 5 Jubelbilder von Lewandowski so schnell hergekriegt haben. Ist halt der FC Bayern, haben sie gut gemacht. In diesem Sinne würde ich sagen, könnten wir doch eigentlich diesen Spieltag zumachen. Wir haben jetzt wahnsinnig viel und ausführlich über alle Spiele geredet. Oder gibt es noch irgendetwas, was euch, was noch gesagt werden muss? Ich höre nur Schweigen.
Von mir nicht. Wir haben, glaube ich, über alles gesprochen. Und vielleicht, also der Eindruck, dass ich da irgendwas entmystifizieren möchte, der ist vielleicht falsch. Aber da kommt, wenn man sich das alles nochmal genau anguckt, kommt das natürlich dabei raus. Und vielleicht die eine Szene, die ich eben nicht erwähnt hatte, die genau gut zu dem passt, was Marc eben gesagt hat, dass du dann halt noch so gut verteidigen und noch so ein gutes Konzept haben kannst. Der Douglas Costa vor dem 4-1, der nimmt sich den Ball, legt sich den vor, läuft an 3 Wolfsburger mit einer irren Geschwindigkeit vorbei. So, und das war's. Also da kannst du, was willst du da machen? Den kannst du nur, Trash hätte ihn nur faulen können, auflaufen lassen können. Ansonsten kannst du dann mit System und was weiß ich argumentieren noch und noch. Die Bayern haben einfach den besten Kader mit den besten Spielern. Und deshalb ist das die Prognose, die mir am leichtesten fällt. Die werden Meister. Fertig.
So ganz weit lehnst du dich da tatsächlich nicht aus dem Fenster. Da hast du schon recht. Damit haben wir, glaube ich, wirklich alles zu diesem Spieltag gesagt. Es gibt nur noch Kleinigkeiten. Die Hörer haben immer Riesenspaß an einem Blick in andere Ligen, aber das müssen wir jetzt wirklich nicht lang machen. Aber interessant, in der letzten Folge habe ich noch Celta Vigo gefeiert, weil sie in Spanien das Überraschungsteam sind. Und jetzt bügeln sie Barca weg. 4-1. Für Ter Stegen läuft es da, ehrlich gesagt, auch nur so mittelgut. Aber durchaus überraschendes Ergebnis.
Das stimmt. Da würde ich ganz gerne noch mal was zu sagen.
Ja, sehr gerne.
Als ich schon morgen die Zusammenfassung mir angeguckt habe, habe ich bei Sky gesehen, dass sie auch die Ausschnitte dieses Spiels hatten. Und ich habe ja auch bei Twitter irgendwie Ter Stegen und Probleme und die Fans sauer, weil er so Fehler gemacht habe. Und da stelle ich mir nach den 4 Toren jetzt mal die Frage, was bitteschön hätte er machen sollen? Welches sollte er halten? Beim ersten Schlenzer, da könnte man eventuell noch sagen, ja, wenn er da besser steht und höher abschwingt, ja, schön und gut. Aber ansonsten sind das Tore, also da würden wir bei Manuel Neuer gar nicht auf die Idee kommen, darüber zu diskutieren, ob ein Torwart da was machen kann, sondern sagen, er wurde sträflich im, im Stich gelassen. Also die Diskussion verstehe ich, nachdem ich die Zusammenfassung gesehen habe, überhaupt nicht. Mhm.
Ich glaube, es kommt in Kombination mit einigen Großchancen in der Champions League. Aber du hast recht, ich fand es auch in dem Spiel nicht so deutlich. Es waren halt auch wirklich Traumtore von Celta Vigo. Die haben echt einen Lauf, teilen sich jetzt die Tabellenführung mit Real Madrid. Na gut, sie sind Zweiter, aber gleich viel Punkte. Und Villarreal auch 13 Punkte. Echt mal, also nach dem fünften Spieltag ist es noch interessant in der spanischen Liga. Das ist doch, vielleicht kann der Marc einfach jetzt Fan der Primera Division werden, dann kann ihm der Fatalismus in der Bundesliga egal sein. Und ich weiß nicht, Markus, möchtest du über den FC Liverpool sprechen?
Also ich denke, wir sind auf dem besten Wege, sowohl den Ligapokal als auch alle anderen Wettbewerbe aufzumischen. Wenn du Carlisle zu Hause wegbombst.
Im Elfmeterschießen.
Dann, ja, aber immerhin. Nein, ist im Moment sehr traurig. Ich bin nach wie vor aber der Meinung, dass man an Brendan Rodgers festhalten sollte. Mhm. Und ich hoffe, dass daher am Wochenende dann gegen Villa gewonnen wird. Weil sonst, denke ich, wird es eng und das, dann wird der Druck zu groß auf die Besitzer, die ja auch jetzt nicht die allerbesten Nerven haben, denke ich.
Und wenn ich dir jetzt sagen würde, wenn er geht, dann käme Klopp, wärst du dann doch dafür, dass er geht?
Nee, eigentlich nicht. Wobei ich Klopp für die Situation und für den Verein sicherlich für sehr geeignet halten würde, aber ich glaube, die Engländer, die sind derzeit so drauf, dass die denken, du brauchst nur Klopp an der Seitenlinie haben. Mhm. Liverpool wäre dann auf einmal wieder mit Sicherheit Top 4. Das ist sehr schwierig, weil du musst mal bedenken, sie haben in der Vizemeistersaison haben die Sturridge und Suarez in Topform, die haben getroffen, sonst, aber die sind ja auch beides. Ich meine, Suarez hat nicht umsonst mit Barcelona die Champions League gewonnen. Aber das wird da jetzt nicht passieren. Du musst, also ich finde, dass das Wichtigste ist, aus dieser Saison einigermaßen unbeschadet rauskommen, um dann Coutinho zu halten, weil wenn der jetzt auch noch weggeht, dann wird's sehr eng. Und ich glaube nicht, dass ein Jürgen Klopp da jetzt hinkommt. Und zumindest dann über einen Zeitraum von 15, 20 Spielen Liverpool da unaufhaltsam in Richtung Spitze führt. Mhm.
Ja, den Eindruck habe ich ehrlich gesagt bei den englischen Medien und auch bei den Fans auch, wenn man so englischsprachige Podcasts sich anhört, dass da ein bisschen der Handauflegen-Effekt erhofft wird. Handauflegen könnte auch Juve gebrauchen gegen Frosinone, die bisher erst ein Tor geschossen hatten vor diesem Spieltag, in der 92. das 1-1 kassierten, jetzt schon 10 Punkte hinter Spitzenreiter Inter. Schwierige Saison, auch Umbruchsituation, natürlich viele, viele Transfers, aber da läuft es nicht so. Und Błażejkowski hat für Florenz getroffen beim 2-0 gegen Bologna. Damit ist Florenz jetzt Zweiter. Wird alle Dortmund-Fans freuen wahrscheinlich. So. Ich glaube, damit können wir diesen kleinen Rundflug beenden, bevor wir hier jetzt alle Ligen durchgesprochen haben. Ich werde noch einen interessanten Artikel verlinken in den Shownotes zu den Problemen, die Fox Sports in den USA hat, die Bundesliga zu vermarkten, beziehungsweise die Einschaltquoten, die sind wirklich furchtbar. Zwischen 29.000 und 47.000 Fans waren es bei den letzten beiden Spielen und selbst Bayern-Spiele ziehen nicht wirklich viele Zuschauer. Das kann man sich mal durchlesen mit Hinblick auf die zukünftige Rechtevergabe des TV-Vertrags. Fand ich sehr interessant, mal so einen Insider-Blick zu bekommen. Ich verlinke es in den Shownotes. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich richte Podcast-Grüße wie immer am Ende jeder Saison, jeder Sendung an andere Podcasts. Diesmal mit dabei der Weserfunk von meinsportradio.de, wo ich sagen muss, Jungs, erstmal geiler Name, voll, total guter Podcast-Name, finde ich total super. Weserfunk, sehr zu empfehlen. Dann Grüße an 90+2, das ist ein Format von Benny Zander und Alex Schlüter von Sport1 FM, jetzt auch als Feed abonnierbar. Und herzliche Grüße an Rocket Beans TV, die haben jetzt endlich ihr Bundesliga-Format Bundesliga gestartet schon vor drei Wochen. Aber jetzt gibt es das auch als Audiofeed. Und sie haben den unglaublichen Luxus, in jeder Folge Tobias Escher zu Gast zu haben. Da bin ich dann schon ein bisschen neidisch. Aber trotzdem Grüße. Und wie immer gilt, alle Fußballpodcasts, die es so gibt, findet ihr unter rasenfunk.de/podroll. Und damit habt ihr dann auch wirklich Zeitvertreib bis zur nächsten Rasenfunk-Ausgabe. Die wird stattfinden am Sonntagabend. Sonntagnacht werden wir die veröffentlichen. Zu Gast sein wird David Theiss und nicht Uwe Bremer, den ich schon angekündigt hatte, denn er muss leider doch arbeiten. Aber wir haben hervorragenden Ersatz. Marc Schwitzki, Chefredakteur der Hertha-Plattform Hertha Base 1892. Das heißt, wir haben einen Hertha-Gast und all eure guten Fragen zu Hertha, die wir schon gekriegt haben, werden wir dann einfach dem Marc stellen. So, und jetzt muss ich sagen, nach einer langen, langen Sendung, ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr schön, dass du mit dabei warst. Marc Hagedorn, ich bin sehr froh, dass es mit der Premiere geklappt hat und ich hoffe, es haut nochmal irgendwann hin.
Ja, gerne. Also mir hat es auch Spaß gemacht, hat mir sehr gut gefallen.
Sehr schön, sehr schön. Folgt ihm unter @marc_hagedorn bei Twitter. Und schon ein Rasenfunk-Urgestein. Vielen Dank, Markus Park. Schön, dass du mal wieder Zeit hattest.
Kein Problem, gerne. Ciao.
Dann wünsche ich euch allen schöne Tage. Es geht schon sehr bald wieder mit Bundesliga weiter. Es ist ganz toll, englische Wochen sind super. Und wir hören uns dann, liebe Hörer, am Sonntag bzw. Montag in eurem Podcatcher. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.